Astra, Collada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Collada Astra, mit Hödmann und Horeis, die Nummer 1.
Hallo, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Es ist Donnerstag, der 3. November. Es ist Folge 137. Ihr hört Astra Collada. Ich bin es, Hauke Horeis, sitze auf der gegenüberliegenden Seite, auf die Daniel Hödmann gerade guckt, und er ist fröhlich. Wir haben uns ein kleines Tischchen hier hingestellt. Es sieht so ein bisschen aus wie bei Lanz und Precht.
Darf ich Lanz sein?
Ja, ich glaube.
Ich möchte unbedingt Lanz sein.
Ich weiß.
Hallo.
Okay, dann bist du halt Lanz, aber Lanz ist halt sportlich und der geht auch täglich ins Gym und der läuft bestimmt auch 15 bis 20 Kilometer.
Ja, ich
ist sehr,
nicht,
ist
ich
eloquent, ja sportlich und hat auch immer diesen einen Sitz, weißt du, ich habe dich halt selten gesehen, wie du halt dein eines Bein über das andere Bein schlägst und dich dann rüberbeugst und unseren Gästen halt irgendwie eine Frage zu entlocken, weil du fragst ja meistens ja sowieso nichts, sondern
aber es ist
also,
super
also
so
ich glaube, zwischen uns beiden ist das eher so, dass du denn doch eher Precht bist.
Okay.
Weil du philosophierst halt, du regst dich über Sachen halt auf, über die Gesellschaft, bist da halt auch sehr engsternig, hast deine eigene Meinung, so lässt da halt auch niemanden ran. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die unseren Podcast hören, und es gibt wirklich Daniel Hödmann-Fans, und die eigentlich auch genau auf das stehen, worauf ich ja persönlich manchmal auch gar keinen Bock habe, dass du mir sozusagen ins Wort fällst, brüllst wie ein Hund, dem halt gerade seinen Knochen weggenommen hat, und mich halt anschreist und auf so einer vollkommen undiplomatischen Weise halt deinen Gartenzaun halt verteidigst, wo ich dann im Nachhinein überhaupt gar keinen Bock mehr habe, mit dir zu reden, weil du dann denkst, das bringt's ja sowieso nicht, weil es zählt halt nur eine Meinung, und das ist die Meinung von Daniel Richard Hödmann Precht.
Dirk
heißt der.
Daniel Dirk Hödmann. Achso, mein zweiter Name.
Dein zweiter Name ist Dirk?
Ja, wie mein Papa.
Haben wir das schon mal im Podcast auseinandergenommen?
Weiß ich nicht, mein Papa heißt Dirk, ich heiße Dirk. Mein Papa hieß Dirk Eberhard Hödmann. Eberhard hieß der Opa von ihm.
Eberhard.
Eferhard. Eferhard mit V.
Eferhard.
Ja. Wir kommen auf dem Dorf.
Wo kommt denn dieser Name her?
Keine Eferhard. Ahnung, meine Großeltern und mein Papa haben an der holländischen Grenze gewohnt. In Gildehaus, vielleicht ist das irgend so ein Überbleibsel aus halb Holland, halb Deutschland, keine Ahnung.
Eferhard. Also zum Glück heißt also auch so eine Verweiblichung, ne? Eva und Hart. Das ist die männliche Version von Eva.
Nee.
Eferhard.
Das weiß ich nicht.
Na, wie man so halt das irgendwie alles mitbekommen hat von seinen Eltern oder seinen Großeltern. Ich bin ganz froh, dass ich nicht den Namen meines Opas bekommen habe. Ich würde dann sonst Johann heißen.
Ja, so hieß mein Opa auch. Also Johann. Mein Opa hieß Johann.
Aber man kann auch irgendwie auch Johnny draus machen, das ist natürlich ganz
nett. Ich wollte gerade sagen, vielleicht heißt Johannes Oerding auch Johann Oerding.
Der heißt doch auf jeden Fall Johann. Meinst du Johann?
Meinst du, der heißt Johann?
Ich nenne ihn auch immer Johann.
Du hast einen Aschenbecher direkt vor dir.
Oh, ich habe einen Aschenbecher vor mir. Ja, ja, auf jeden Fall. Hallo, dass ihr uns gerade zuhört. Ja. Wir sind angekommen. Es ist bei uns noch Halloween. Ich habe es diese Woche nicht geschafft, mir irgendeine Maske aufzusetzen, um Kinder zu erschrecken. Ich bin ja ein totaler Fan von sowas.
Ich überhaupt nicht. Ich finde Halloween von Arsch. Ich finde das normale, wie heißt das nochmal? Karneval finde ich von Arsch.
Maskerade.
Finde ich, ist nicht so meins.
Ich weiß das. Ich muss mit dir darüber nicht reden, was ich für also eine geile Maske habe. Setz dir doch mal eine geile Maske auf.
Ich finde das cool, wenn Leute sich verkleiden wollen und auch geile Halloween-Kostüme haben. Ich habe jetzt echt so viele Sachen bei TikTok gesehen, weil die Amis drehen ja halt vollkommen durch bei Halloween. Und ich habe gerade noch so ein Ding gesehen, da hat ein Typ sich einfach die Szene von Stranger Things in den Garten gestellt, wo das Mädel halt so hochgezogen wird, weißt du?
Mhm.
Wo die bei diesem Grabstein sind, dann wird die so hochgezogen, und er hat einfach dieses Mädel halt in seinen Garten gehängt, und es sieht einfach damit mit so nicht sichtbaren Schnüren festgemacht und so. Und das sieht einfach safe so aus, als würde die schweben, und im Hintergrund läuft halt die ganze Zeit Running Up That Hills. Ich meine, wie geil ist das bitte?
Also
so.
Das ist doch geil,
das,
oder?
Ja, das finde ich
oder
auch super.
Kannst du dich noch an unseren Gast Vivian erinnern, Bowie?
Ja.
Die ist auch ein absoluter Halloween-Fan. Ich war letztes Jahr auch bei ihr auf der Halloween-Party wieder eingeladen, und die geben sich richtig Mühe. Die haben so ungefähr 3-4 Tage, wo sie halt die komplette Wohnung im Hollywood, im Halloween-Doku-Style halt aufbauen.
Mhm.
Und die hat jetzt gerade in ihrer Story gepostet, die haben ein Zimmer gemacht, auch auf Stranger Things, einmal alte Tapeten und dann gibt es ja diese Leuchtketten,
ja,
mit den Zahlen, damit sie herausfinden könnten, wie der kleine Junge oder was, mhm, der kleine Junge halt in, mhm, diesem Down Under halt mit denen halt redet.
In der ersten Staffel ist es.
Richtig, in der ersten Staffel ist das und haben sie da halt reingegangen. Und auf der anderen Seite kommt der Demogorgon, mhm, Demogorgon, mhm, aus der Wand halt raus.
Geil.
Aus Pappmaché, mhm, selbst gebaut. Ja, ja. Und es sieht so geil aus. Cool. Die geben sich so viel Mühe. Und alles halt für die Kids. So. Mhm. Und für die Kids ist es doch auch, mega.
Ja, es ist ja völlig okay, wenn das für die Kids mega ist. Nur es ist einfach nicht meins. Ich muss mich nicht verkleiden. So, wer sich verkleiden will, darf sich verkleiden. Alles total toll. Und ich sag jetzt auch gar nichts mehr so Schlimmes gegen Halloween, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe zu Blink-182.
Ehrlich?
Ja, also wirklich extrem viele, vor allem von Leuten.
Die ich nicht kenne.
Und ich habe mein Instagram-Profil, ist ja sowieso auf privat, aber man sieht dann ja trotzdem, wer anfragt und so. Und habe mir den ganzen Bums mal durchgelesen. Und da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage, so Leute, warum hört ihr ja nicht unseren Podcast? Also bitte hört auf, also diese Menschen, die mich da so angemacht haben, hört doch einfach auf, unseren Podcast zu hören. Darf ich das so sagen? Darf ich sagen. Weil das war halt echt so, ey Leute, es geht hier um eine Band. Es geht hier um eine 90er Jahre Punk-Pop-Band. Und ich habe einfach nur gesagt, dass ich die live halt scheiße finde, weil ich die live gesehen habe und ich das nicht geil fand. Aber für einige Leute scheint das tatsächlich eine Religion zu sein. Also Blink-182 scheint tatsächlich aus welchen Gründen auch immer eine Religion zu sein.
Und das musst du ja auch bedenken, wenn du jetzt einfach wie wir 137 Folgen hast, das sind ja auch mindestens 137 Stunden, die man mit uns verbracht hat. Und irgendwann sind wir ja auch im Podcast eine gewisse Religion für manche Leute.
Absolut.
Und auch ein Tagesritual. Mhm. Die stehen dann morgens auf, fahren dann zur Arbeit irgendwie oder sind gerade schon bei der Arbeit oder liegen dann halt noch im Bett und haben sie meine Stimme und haben sie deine Stimme, fühlen sich dabei irgendwie
sexuell erregt. Was ich völlig verstehen kann.
Irgendwie, vielleicht auch körperlich, fühlen sie sich auch körperlich irgendwie
abgestoßen von uns.
Abgestoßen von uns. Aber dann ist es ja so, man hört uns und wir sind im normalen Talk und dann will man ja auch immer manchmal was dazu sagen, weil wir treffen ja nicht immer die Meinung unserer HörerInnen, nee, sondern es ist auch immer dieses, Mensch Daniel, halt doch dein Maul.
Mhm. Oder ja, Mensch, Hauke, halt doch dein Maul.
Oder Hauke, halt doch mal dein Maul.
Nicht immer nur ich hier.
Nee,
entschuldige bitte, dass ich gerade esse, aber ich muss eben kurz sagen, ich habe Hauke so leckere artige Croissants mit Cremefüllung und mit so Cranberries mitgebracht. Und Hauke
rührt sie nicht an,
weil er denkt, es waren Rosinen. Dann habe ich gesagt, es sind keine Rosinen, es sind Cranberries. Ist für ihn das gleiche, trockenes Obst.
Altes Obst auf... ich hätte gerne einmal altes Obst im Blätterteig. Das bestellt doch...
Ich finde es geil.
Ja, ich finde das auch total lieb, dass wir das gerade jetzt so ein bisschen heimisch und so heimelig machen. Ne? So, wenn man auch so lange Zeit irgendwie miteinander das macht. Das sind ja jetzt auch schon über 2,5 Jahre.
Länger. Sind schon fast 3 eigentlich?
Nee, im April werden es erst 3. Nächstes Jahr im April werden es erst 3.
Müssen wir eigentlich wieder eine große Sendung machen.
Ich weiß ja nicht, was es heißt, eine große Sendung zu machen. Wir können ja auch niemals live gehen. Ich finde, live ist sowieso immer total
doof. Live war beide Male kacke, wo wir das gemacht haben.
Ja.
Also es war ganz nett, aber irgendwie halt auch nicht. So, also nee, bin ich auch nicht. Und ich fand halt auch immer, wenn mehr als 4 Leute hier waren, also wir beide plus 2 Gäste, fand ich es immer zu viel.
Du kannst ja auch keinen Safe Space aufbauen. Ich glaube, unser Podcast lebt einfach nur davon, dass wir es schaffen, oft einen Safe Space aufzubauen, wo Menschen, die halt auch dann zu Gast sind, mehr sagen, als sie es normalerweise, mhm, in einem Interview machen. Mhm. So, wir kennen uns jetzt ja auch schon irgendwie gefühlt 80 Jahre. Bei uns ist es egal. Ich möchte viele Sachen auch, die ich persönlich erlebe, manchmal auch nicht im Podcast
mit dir. Das machen wir vorher.
So, manchmal kommt es aber bei einem Gast halt raus, wie zum Beispiel vor 2 Wochen, als wir dann über das Thema Krebs gesprochen, mhm, haben, dass ich auch mal sage, so in meinem Privatleben passiert hat das. Aber es passiert halt meistens nur im, mhm, geschützten Raum, um auch einer anderen Person, die
möglich... Und auch nur, wenn du Bock hast.
Und auch nur, wenn ich Bock habe, ja, weil das ist, du machst dich halt angreifbar. Mhm. Und dann sind die Leute halt auf Instagram und möchten halt gerne etwas dazu sagen. Mhm. Und das möchte man ja einfach auch irgendwie nicht. Aber man muss halt mit klarkommen. Ich will nicht wissen, was Klaas mit Baywatch Berlin und Thomas Schmidt und Klaas Thomas und,
wie heißt der Kleine nochmal?
Matti.
Matti.
Klaas Thomas und Matti, was die alles für Nachrichten bekommen, ja, oder auch alleine nur Böhmermann und Olli Schulz, was die teilweise auch vorlesen, ey Leute, bitte hört auf,
ja,
uns auch anzufragen, ob wir auf eurer Hochzeit irgendwie auflegen oder... Das ist ja auch alles cool, aber dann frage ich mich halt, was denken denn die Leute? Mhm. Also, aber wir wollen ja nichts. Also wir wollen ja nichts, wir bieten uns halt in diesem Podcast halt irgendwie an. Wir haben uns scherzhafterweise vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren gesagt, wir sind der Kulturpodcast Nummer eins.
So ist richtig.
Und ich weiß halt auch, dass die eine oder andere Person aus der Indie-Polizei da auch mal einen lustigen Spruch macht. So.
Aber wo du gerade Klaas angesprochen hast, was hältst du denn von der Aktion, die die beiden gemacht haben?
Dass sie ihren Instagram-Kanal vergeben haben.
Genau.
Finde ich mega. Das ist eine richtig geile Aktion. Ich finde es super krass, dass sie das gemacht haben und den Leuten im Iran, ich weiß gar nicht, an wen sie es gegeben haben, zwei Freiheitsaktivisten.
Genau, wir können mal kurz sagen, Joko und Klaas haben wieder mal gegen ProSieben gewonnen und dann haben die immer 15 Minuten Zeit, also Sendezeit bei ProSieben sich ergattert, was halt immer zwischen 20 und 2015 oder ab 2015.
Ich glaube, die Zeit von 2020 bis 2015.
Bis 2015 ist deren Zeit und dann können die machen, was die wollen. Und die haben ja schon mehrere geile Sachen gemacht. Und jetzt haben sie halt auf den Kampf im Iran hingewiesen. Also dass die Menschen auf die Straße gehen und gegen das Regime demonstrieren. Und haben dann im Endeffekt ihre beiden Instagram-Accounts. Joko hat irgendwas mit 1,8 Millionen und Klaas tatsächlich nur 998.000. Ich dachte auch, dass Klaas mehr hätte. Aber egal, ist trotzdem eine Riesenreichweite.
Ja.
Und die beiden haben ihre Instagram-Accounts für immer. Und das muss man sich auch mal einfach mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Nicht, ihr habt das Ding jetzt für einen Monat und könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr habt diesen Account für immer. Ihr dürft damit jetzt immer machen, was ihr wollt. Und haben das dann zwei iranische Frauen gegeben, die dort halt über ihren Kampf und über was im Iran passiert berichten. So. Und das ist halt super intelligent. Weil im Endeffekt kann, ich weiß nicht, also es war es nicht so, dass im Iran halt auch Instagram-Accounts gelöscht worden sind von gesperrt vom Regime etc. Und das geht halt nicht, weil das Ding in Deutschland sitzt.
Ja.
Also denke ich mir mal ganz stark. Ne? Das sind ja deutsche Künstler, die ihren Account da freigestellt haben für die Mädels. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie
Ich glaube, da sind genügend Leute, die in der Social-Media-Abteilung von Klaas und von Joko sitzen. Sich genau ausgedacht haben, dass das funktionieren wird, weil sie wissen, wie es funktioniert und wer dafür zuständig ist. Ich weiß es persönlich nicht und ich möchte halt auch da irgendwie, glaube ich,
kein gefälliges Halbwissen verbreiten. Da sind wir ganz weit von entfernt. Aber das ist halt eine mega gute Idee und ich habe mir die Instagram-Accounts angeguckt und man muss auch ganz klar sagen, die beiden haben alle ihre Sachen gelöscht. Auf diesem Instagram-Kanal ist nichts mehr von den beiden. Also gar nichts. Also einfach nichts. Da ist keine einzige Story mehr, da ist kein einziges Bild mehr. Und wie lange haben die den Bums? Weißt du, also wie viele Jahre? So,
ja.
Ist alles gelöscht und es ist nur noch das von den beiden Frauen drauf, was die halt posten.
Und dann siehst du wieder, Reichweite ist Macht.
Ja, natürlich.
Und ich finde es aber auch so faszinierend und so schön, wenn du deren Weg halt siehst. Also von diesen ganzen Joko und Klaas Blödelaktionen, die sie halt gebracht haben. Die sie immer ja noch machen. Aber es ist halt einfach so vorbei, dass sie sagen, komm, wir haben heute nichts zu tun. Lass uns doch einfach mal nach Hamburg fahren. Wir holen uns doch Olli Schulz dabei und holen uns irgendwie ein paar Halbe, lassen die Kamera laufen und irgendwas Witziges passiert. Und
fahren in den Heidepark.
Und fahren dann in den Heidepark und sind einfach nur so, ey, wir halten einfach nur die Kamera drauf. Im Prinzip eigentlich auch wie so teilweise auch unser Podcast funktioniert, keiner ist vorbereitet und wir schauen eigentlich, was passiert, bloß dass halt niemand besoffen ist hier. Und also diese ganzen Blödelaktionen irgendwann weggefallen sind und sie dann, ich kann mich noch an die letzte große Aktion erinnern, oder die erste große Aktion war, glaube ich, dass sie 5 oder 6 Leuten ein Podium gegeben haben, die über Sachen sprechen konnten und da war auch Sea-Watch mit dabei, da war die Frau von Sea-Watch mit dabei und durfte halt gerade über die Situation im Mittelmeer sprechen. Und auf einmal nimmt man, also ich nehme Klaas Häufer Umlauf. Ich nehme Klaas Häufer Umlauf sehr ernst und finde auch, das ist einfach jetzt ein gestandener, reflektierter Typ, der sehr gerne sehr viel Scheiße labert, aber auch nicht mehr alles machen muss, um diesen blöden Kasper-Kram halt zu machen, den er halt früher gemacht hat. Also die müssen halt nichts mehr hinterherrennen. Und das finde ich aber auch bei Jan Böhmermann so stark und so sehr, wie ich ihn halt cool gefunden habe in der Zeit bei ZDF Neo, so sehr feiere ich ihn dafür ab und seine Redaktion, die er gerade hat, für die Sachen, die sie halt machen, gerade, dass sie halt diese NSU-Akten veröffentlicht haben und auch, dass das über Monate und über Jahre geplant gewesen ist und dass sie einfach ihre Reichweite nutzen, um gesellschaftlich etwas zu ändern. Also ich meine, wie mächtig ist ist das geworden? Mhm. Also wie mächtig ist dieses ZDF-Magazin geworden, dass Leute halt Angst haben, oh, hoffentlich sind wir nicht nächste Woche dran.
Und das weil, denken gerade bestimmt sehr, sehr viele Leute.
Ja,
weil ja, weil man nicht weiß, was er als nächstes macht. So, wer ist als nächstes dran? Also ich fand die NSU-Folge auch cool, aber dass in diesem Bericht nichts passiert. also ne, es wird ja nichts offengelegt im Endeffekt. So, also nichts, wo man jetzt irgendwie sagen kann, boah, Alter, krass, okay, das führt jetzt da und dazu. Es fehlen zigtausend Akten, so, wo keiner weiß, wo die sind, genau. Verschwunden.
Richtig, aber das zeigt ja halt auch auf, dass der Verfassungsschutz halt einfach unfassbar gepennt hat und ja, geschludert hat, ja, und dass sie scheiß Arbeit gemacht haben. Und das wollten sie ja verstecken und wollten das Ding ja halt nicht nur 30, sondern 120 Jahre.
120
Jahre das, also verschließen.
Selbst 30 ist schon mega asozial, aber 120 Jahre, was läuft denn bei denen falsch?
Ja, dass halt nicht mehr auf die Kindeskinder
der
verantwortlich geschaut werden kann und sagt, ja, du, ihr habt das und das gemacht.
Ja, klar.
Sondern halt einfach, ey, leg mal offen, ihr habt Scheiße gebaut. Ja. So, ihr habt alle irgendwie Kacke gebaut.
Ja, also wenn man nicht mal mehr weiß, wie viele V-Männer man eigentlich hat und ob diese V-Männer jetzt wirklich recht sind oder nur so tun, als ob sie recht sind. Und wenn man das schon nicht mehr weiß, so, oder halt wirklich einen rechtsextremen Dude, der seit Jahren einfach am Start ist, dem alles bezahlt. Anwälte, Gerichtskosten. Er hat damit ja den NSU ja auch noch unterstützt mit der Kohle, die er bekommt. Ich komme auf den Namen von dem Typ nicht mehr. Der sah so hässlich aus, Alter. Das war so ein typischer, hässlicher, dummer Nazi. Und der hat den NSU mit der Kohle unterstützt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Müssen die keine Quittung einreichen da beim Verfassungsschutz? Muss da nicht gesagt werden, wo die Kohle hingegangen ist? Oder heißt einfach, ich brauche 8000 Euro. Gib mir die jetzt. Wofür brauchst du die denn? Ja, so ein bisschen Gerichtskosten, dies, das, Ananas. Ja, alles klar, hier hast du 8000 Euro. Läuft es so? Ich muss doch hier auch Quittung ausstellen fürs Finanzamt.
Das ist wie mit Förderanträgen schreiben.
Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn los? Mann, wie hässlich dieser Molch war. Der sah aus wie so ein Molch. Wie so ein Rindenmolch, Mulch. Weißt du, der halt im tiefen Boden wohnt. So, und nie rauskommt.
Der im tiefen Boden.
Ja,
der tiefen Boden wohnt.
Und wenn der rauskommt, sieht er halt genauso aus, wie er ausgesehen
hat. Du meinst so ein Nacktmulch.
Ja, Nacktmulch, genau. Mull. So sah der aus.
Nacktmulch.
Ja, apropos Nacktmull.
Du hast wieder Kim Possible geguckt.
Nee.
Weil Kim Possible hatte nämlich auch. Der kennst du noch Kim Possible?
Ich kenn Kim Possible nicht, nein.
Du kennst Kim Possible?
Nein. Also ich weiß, was Kim Possible ist, aber ich habe das nie geguckt. Aber apropos Nacktmulch oder Mulch. Böhmermann muss sich ganz, ganz dringend wieder einen Bart wachsen lassen, weil der so schlimm aussieht ohne Bart, Alter. Ich kann den Typen ohne Bart nicht ernst nehmen. Das geht wirklich nicht. Also dieser NSU, ich habe ihn angeguckt, ich so, sorry, ich kann dich gerade nicht ernst nehmen. Mach bitte wenigstens wieder einen 3-Tage-Bart. Weil der sieht halt ohne Bart älter aus, als er ist.
Er ist ja halt auch älter.
Ja, aber er sieht mit Bart einfach, ich finde, er sieht mit Bart besser aus. So, ich möchte
bitte, dass kannst du ihn das bitte jetzt gleich persönlich nochmal auf seinen Instagram-Kanal reden? Nee,
sowas.
Hallo
Bömi. Sowas mache ich ja nicht. Hallo Bömi, kannst du dir bitte wieder einen Bart wachsen lassen?
Aber der sieht sich die Sachen an. Und das muss man ja auch ehrlich sagen. Der sieht sich
die
an.
Ja, ich weiß.
Ich meine, die haben ja ein riesengroßes Team, weil das vergessen die meisten Menschen ja auch, dass Böhmermann ja auch eigentlich ein leeres Gefäß ist, was gefüllt wird mit ganz viel Information.
Durch seine Redaktion.
Durch seine Redaktion. Und es ist ja unfassbar viele Leute, die für ihn arbeiten. Und er ist der Typ, der das halt, nach vorne rausbringt.
Ja, halt aber auch abnimmt.
Ja.
Also es ist ja nicht so, als wenn er sagt, so, ja, mach mal, und er wird das, ich schätze ihn so ein, dass er das halt auch schon irgendwo ein bisschen kontrolliert. Also weißt du, dass sich das anguckt und nicht einfach sagt, so, alles klar, okay, das nehme ich jetzt und mach das jetzt. Also das glaube ich halt nicht. Und so ist es bei dem Podcast ja auch, was die machen. So. Also die machen bestimmt viel aus dem Bauch heraus, aber da ist ja auch eine Redaktion hinter.
Nee, das ist nur Susanne Wünsch, die nickt das dann ab und irgendjemand im Schnitt, der das Ganze schneidet und vielleicht wird dann im Nachhinein nochmal gesagt, komm, bitte schneide es nochmal raus. Ist mir aber auch aufgefallen, dass zum Beispiel bei den älteren Folgen von Fest und Flauschig da schon sehr viel mehr rausgeschnitten wird als jetzt. Also, also auch Olli Schulz ist halt auch in so einer Phase seines Lebens, wo er nicht mehr so oft rumschreit und
sich über 50 halt, ne? Der muss auch mit seinem Herz aufpassen.
49 Jahre.
Ach nee, 49 ist er geworden, Entschuldigung, ja, 49.
9 Jahre älter als ich und 2 Jahre jünger als du. Gestern war der 30. Oktober. Und ich war gestern draußen und mir war warm in einer Jacke, in einer leichten Überziehjacke. Ich bin gestern so rausgegangen, als wenn es Juli gewesen wäre.
Ja, ich hab nur einen Longsleeve angehabt. So warm war das.
So.
Spazieren gegangen, ich habe nur einen Longsleeve angehabt.
So selbst in der Nacht.
Ja.
Also, das ist schon.
Ich finde es aber auch nicht geil.
Ich
habe mich hier halt hart auf Winter eingestellt und ich möchte jetzt, dass das kalt wird. Also bitte sofort und ganz schnell halt auch.
Was ist denn mit den ganzen Zugvögeln?
Ja, Alter,
was denken die denn jetzt?
Also, die denken also, Jungs, fliegen wir zurück oder was? Also in Deutschland sind 20 Grad. Oh, alles klar, fliegen wir wieder zurück. So, was? Weißt du so? Und dann kommen sie an, dann ist wahrscheinlich Winter. Auch scheiße.
Nee, so von einem oder anderen Tag, ne? Gestern noch 20 Grad gewesen, dann minus 20 Grad. Also wir müssen uns irgendwie darauf einstellen, dass doch irgendwie gerade etwas los ist, was man so überhaupt gar nicht einschätzen kann.
Also irgendwas mit dem Klima zu tun haben.
Ich weiß es halt auch nicht, ey.
So, diese ganzen Grünversifften, ob die alle recht haben, ich weiß es auch nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Man steckt da auch nicht drin.
Das Gute daran ist jetzt einfach, ich habe die Heizung nicht aufgedreht.
Nee, wir auch nicht. Ja doch, so auf diesem Mond. So, also jetzt gestern, wo es so warm war, nicht. So, aber vorher, so also was jetzt zwischen 1 und 2 ist das so ein kleiner Mond. Mhm. So, und den haben wir und dann ist das reicht für uns schon völlig aus.
Ja, wir haben so eine neue Gastherme bekommen. Oh. So,
Eine Gastherme habt ihr bekommen, geil.
Wir haben eine Gastherme bekommen. Hat sich unser...
Gut überlegt.
Eine neue Gastherme. Geht halt nicht anders. Ich meine, das ganze Wohnhaus hat irgendwie Gastherme. Oh. Und da kannst du nicht einfach sagen, wir möchten jetzt irgendwie Elektroheizen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ich auch nicht.
Ein Familienmitglied von uns ist Gaswasser... Installateur, Gaswasserscheiße. Und der kam halt bei uns rein und hat die alte Gastherme noch gesehen und hat mich nur so angeguckt, oh krass, die kannst du auch ins Museum geben. So. Und unsere Vermieterin hat sich dann noch erbarmt, uns vor dem Jahrhundertwinter noch uns eine neue Gastherme reinzupacken. Und meine erste Aktion war, weil man die kann man nämlich so digital bedienen, mit so einem geilen digitalen Bedienfeld. Und die alte hatte das nicht, die hatte irgendwo dann in der Küche, war so ein kleines Rädchen, was du halt drehen konntest, so auf Nacht und Tag mit mehreren, mit Knöpfen und so. Man wusste überhaupt gar nicht, wie man das einstellen sollte. Und ich habe wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit, heiz mal im Sommer bis 30 Grad. So, und jetzt kannst du es halt digital einstellen. Und meine erste Aktion war ihre Wunschtemperatur und ich habe 15 Grad. Es hat sich noch, und ich habe gesagt, Leute in der WG, wir müssen, wenn wir unsere Wunschtemperatur von 15 Grad, wenn wir sie ändern wollen, müssen wir kurz einmal miteinander reden. Weil ich trotzdem immer noch Angst habe vor dem großen die Rechnung kommt und auf einmal
ja, vor allem keiner,
3.000, 4.000 Euro. Keiner weiß, wie es am Ende wird.
Genau, und keiner weiß auch, was wird denn jetzt übernommen. Es soll ja auch irgendwie was übernommen werden, bla bla bla. Aber das weiß ja auch keiner. Es soll irgendwie anscheinend die Rechnung vom November irgendwie rangezogen werden. Und das gibt's dann halt aber auch erst irgendwie nächstes Jahr im März, wenn es halt schon wieder warm ist oder so. Ich blick da auch überhaupt nicht durch.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Ich meine, du bist nicht blöd, ich bin nicht blöd. Wir verfolgen diesen ganzen Kram mit der Gaspreisbremse. Mit den Bonuszahlungen und so. Hast du irgendeinen Plan, was nächstes Jahr auf dich zukommen wird?
Null. Ich habe auch keine Ahnung, wer wo irgendwo ja Geld herbekommt. Von wem man das kriegen sollte. Also weißt du, ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Hallo, ich bin's, der Schornsteinfeger. Ja, so. Da kommt der Schornsteinfeger vorbei.
Ich verstehe das halt auch, also ich verstehe es nicht, keine Ahnung.
So, ich weiß es nämlich auch nicht. Ich weiß halt nur, Informationen hier, Grüße an die Kollegen von Lage der Nation, unfassbar guter Polit-Podcast, Journalist und ein Anwalt reden über die Lage der Nation und da ist halt auch immer das Thema, ne, wie es halt gerade mit dem Gas ist und auch mit der Energiekrise und beim kontinuierlichen Hören hörst du dann halt raus und weißt, okay, Strom ist gar nicht der Rechnungsfresser.
Ja.
Sondern Gas wird es sein. Genau. Also der Strompreis, beim Strompreis geht es halt jetzt nicht so krass nach oben, wie jetzt zum Beispiel beim Gas. Und beim Gas sind sie gehen davon aus und sie schätzen, dass die Nachzahlung 8 bis 10 Mal so hoch sein werden, wie halt noch letztes Jahr. Mhm.
Also wir haben was wiedergekriegt letztes Jahr.
Dieses
Jahr, wie auch immer, für letztes Jahr.
Ja, aber jetzt musst du auch bedenken, du bist jetzt nicht mehr so oft zu Hause.
Naja, eine Person ist ja trotzdem immer noch zu Hause, das ist ja scheißegal.
Ja, die heizt halt für eine Person und für die Kerzen.
Ja, aber es geht ja auch um Strom. Also der Strom bleibt ja trotzdem eigentlich gleich.
Ja.
So. Ist ja auch wurscht. Also ich hab absolut gar keine Ahnung, wo ich da irgendwas. Vielleicht werden wir das irgendwann nochmal rausfinden. Vielleicht weiß auch irgendeine Zuhörerin da ein bisschen mehr Bescheid, darf uns gerne eine Auflistung schicken, wo wir uns da melden müssen. Vielleicht mit E-Mail-Adresse und Handynummer oder so oder Telefonnummer. Rufen wir da mal an. Was ich auch noch sehr interessant finde, ab dem 1.1. gibt es ja keine Hartz IV mehr.
Dann gibt es Bürgergeld.
Dann gibt es das Bürgergeld. Und das Lustige ist, das habe ich gestern im Radio gehört, es hat Hartz-IV-Agentur, wollte ich gerade sagen.
Die Agentur für Hartz-IV. Ihr geliebter Hartz-IV-Beauftragter mit einem freundlichen Lächeln.
Ja, die Agentur für Arbeit hat sich jetzt gemeldet, jetzt auch.
Das Jobcenter.
Nee, Agentur für Arbeit heißt es.
Okay.
Und die haben sich jetzt gemeldet, weil es ist ja auch kurz vor knapp, da meldet man sich ja auch mal ganz schnell. Und hat gesagt, so ja, also das ist ja alles irgendwie, also machbar ist das nicht für uns. Also unsere MitarbeiterInnen kriegen das definitiv nicht geschissen, zum 1.1. halt dieses Bürgergeld an den Start zu kriegen. Und dann frage ich mich, die wissen das ja schon ein bisschen länger. Also dieses Bürgergeld ist ja schon fast Anfang des Jahres beschlossene Sache gewesen. Das bedeutet, dass eigentlich schon letztes Jahr eigentlich alle, die es wissen müssen und dies betrifft, ja nicht letztes Jahr schon wussten, dass dieses Ding halt am 1.1.23 in Kraft treten wird, dieses Bürgergeld. So. Und jetzt fällt denen auf, also ich stelle mir das so vor, weißt du, die sitzen da halt irgendwie in ihrer Agentur für Arbeit.
Trinken Käffchen
und Chefs sitzen da halt so und denken sich so, ja, so am 1.1. ist ja Bürgergeld und dann irgendjemand verschluckt sich am Kaffee und denkt so, das ist ja schon in fast 2 Monaten. Da hat ja noch gar keiner von uns drüber nachgedacht, wie sollen wir das denn machen? So, und dann wurde irgendwie eine E-Mail geschrieben an irgendwelche untergeordneten Leute, so, ey Leute, ihr wisst ja 1.1. und so, ne, ist hier Bürgergeld.
Und die auch wieder.
Und die haben dann auch wieder eine E-Mail geschrieben und dann ging das immer so weiter runter, bis es irgendwann bei den Mitarbeitenden angekommen ist, die dieses ganze Ding halt irgendwie abwickeln müssen. So. Und die haben sich dann gedacht, es ist in 2 Monaten, wie sollen wir das denn machen? Warum fangen wir denn jetzt erst damit an? Hä? Gibt's da überhaupt schon Formulare für? Was ist denn los, bitte? Und ich frage mich, warum jetzt dieses Ding kommt, und das schaffen wir aber nicht. Das ist ja irgendwie, warum hat man denn nicht schon Anfang des Jahres damit angefangen? Wenn man weiß, dass dieses Ding überhaupt, also dass es auf jeden Fall kommen wird. Warum fängt man nicht Anfang des Jahres an und schreibt halt schon mal Briefe oder E-Mails oder wie auch immer? Die Agentur für Arbeit schreibt ja immer gerne Briefe und keine E-Mails, das ist auch immer sehr schön. Wo drin steht, hallo liebe Leute, alle die hier arbeitslos sind oder Hartz IV bekommen oder normal arbeitslos sind, ab 1.1. gilt das Bürgergeld. Hier ist schon mal der Antrag, so und so sieht der aus, keine Ahnung, füllt den doch schon mal aus und schickt den uns doch schon mal zu. Ich meine, wenn die das jetzt machen, so, wie lang dann braucht dann die Bearbeitung? Dann sitzen doch alle wieder irgendwie Januar, Februar, März ohne Kohle da. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, also ab dem 31.12. gibt es im Endeffekt kein Geld mehr. Ab dem 1.1. gilt das Bürgergeld. Und solange du nicht irgendetwas beantragt hast, kriegst du halt auch kein Geld. Bedeutet, dass du Minimum wahrscheinlich 3-4 Monate da rumsitzt und keine Kohle bekommst, weil die es nicht geschissen bekommen haben, sich früh genug darum zu kümmern. So, und wie erklären diese Leute das jetzt ihren Vermieter? Ja, Entschuldigung, tut mir total leid, also die vom Jobcenter verkacken das gerade, also ich muss jetzt halt noch ein bisschen warten auf mein Geld. Und dann sagt der Vermieter auch, wenn du einen scheiß Vermieter hast, naja, wollen wir mal gucken, wie lange sie warten, so 3 Monate, wenn sie 3 Monate keine Miete zahlen, fliegen sie halt raus. Weißt du, wie ich das meine? Das ist ja auch, da hängen ja auch Existenzen dran. Ja. Also das muss doch im Vorfeld genau geplant werden und es muss doch sichergestellt sein, dass es Geld ab dem 1.1. gibt.
Unter Druck arbeitet das Jobcenter immer besser.
Ich glaube nicht, unter Druck arbeiten die gar nicht, glaube ich.
Aber da sind wir halt auch wieder bei einer Sache, die das Jobcenter beziehungsweise unsere Bürokratie auch irgendwie seit 12 Jahren verpasst hat. Und zwar stelle ich mir so etwas vor wie ein Intranet. Stell dir doch mal vor, du hast ein Intranet.
Es soll ja online beantragbar sein.
Das geht ja gar nicht mal so um eine Online-Beantragung, sondern ich als Lehrkraft. Mhm. Ich bin keine Lehrkraft, sondern ich bin eine Honorarkraft, ja. Aber ich arbeite in der Schule und mache meine 8 Stunden. Aber ich bin in einem System, das heißt iServe. Mhm. Das ist wie das Intranet der Schule, das verbunden ist halt auch mit Hamburgs Schulen. Mhm. Und da gibt es alles. Da gibt es jede mögliche Form von Funktion. Online-Unterricht kannst du dort machen. Du hast einen Chat, du hast E-Mails, du hast im Prinzip eigentlich alles. Du kannst Excel-Tabellen erstellen, du kannst im Prinzip wirklich alles machen, Sachen beantragen. Voll geil. Jetzt stell mal vor, die hätten damals schon gedacht, wir digitalisieren den ganzen Bums einfach. Mhm. Da sparen wir uns Wälder.
Also du kannst ja Online-Sachen
beantragen. Ich war schon ewig nicht mehr da.
Also du kannst online mittlerweile, glaube ich, alles beantragen, was du beantragen willst, so, definitiv, aber das kommt halt zu spät. Also das hätte man schon vor 5 Jahren machen sollen und nicht erst jetzt. So, aber da geht es ja auch noch um Hartz IV oder um normales Arbeitslosengeld. Jetzt reden wir von dem Bürgergeld.
Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Bürgergeld und dem Hartz IV? Ist es mehr?
Es ist mehr. Genau, es ist mehr. Du kriegst, glaube ich, irgendwas mit 500 Euro auf jeden Fall.
Oder haben sie jetzt einfach nur den Namen geändert?
Nee. Du kriegst auf jeden Fall mehr. Du kriegst irgendwie eine Solo-Person irgendwie über 500 Euro und dazu dann halt noch diese Miete und gewisse Nebenkosten. Und Stromrechnung auch anteilig. Ich muss mich da auch nochmal durchlesen, weil ich mich wahrscheinlich zum 1.1. bis zum 1.4. Arbeitslos melden muss. Und da bin ich mal gespannt. Wie das so wird.
Du bist ja auch Solo-Selbstständiger.
Genau,
das vergisst man ja immer, damit man auch weiß, auf der anderen Seite, der Daniel ist Solo-Selbstständiger, wenn es mal nicht so gut läuft.
Dann musst du da halt leider hin, es sei denn, du willst von deinem Ersparten leben, was du natürlich ungern machst. Die dürfen auch nicht mehr an dein Erspartes ran, also die ersten, ich weiß nicht, ich glaube das erste Jahr oder so dürfen die da nicht ran oder irgendwie noch länger, keine Ahnung. Es gilt auch nicht mehr dieses, deine Wohnung ist aber zu groß, du musst jetzt leider ausziehen in den nächsten 2 Monaten und dir eine neue Wohnung suchen. Das gilt auch nicht mehr, da hast du auch mehr Zeit für. Es gab es nämlich, wenn du alleine gewohnt hast und deine Wohnung war zu groß. Es gab genau bestimmte Parameter, wie groß deine Wohnung sein darf, wie viel Zimmer die haben darf und etc. etc.
Findest du das schlimm?
Ja, das finde ich total für den Arsch. Stell dir mal vor, du rutschst in die Arbeitslosigkeit rein, hast vorher gearbeitet und du hast alleine eine Drei-Zimmer-Wohnung, aus welchen Gründen du auch immer alleine eine Drei-Zimmer-Wohnung hast. So. Ja. Und du rutschst in die Arbeitslosigkeit rein und dann ist ja erst nochmal alles gut, dann bleibst du aber länger arbeitslos und kriegst irgendwann Hartz IV. So, und ab Hartz IV gilt das dann, dass deine Wohnung zu groß ist. Und dann sagt das Arbeitsamt dir, du musst dir jetzt in den nächsten Monaten eine neue Wohnung suchen. Und wir wissen beide, dass das nicht funktioniert in Hamburg, sich in zwei Monaten eine neue scheiß Wohnung zu suchen. Und vielleicht willst du dir auch überhaupt gar keine neue Wohnung suchen, weil das halt deine scheiß Wohnung ist, die du über Jahre eingerichtet hast.
Also es ist total wertfrei, aber ich stelle mal so ein Beispiel. Ja. Du hast, was ist für eine Person, die auf ein Erspartes zurückgreifen kann von einer sechsstelligen Summe und auf der Schanze wohnt, in einem der voll geilen Schulterblatt-Lofts irgendwie mit 120 Quadratmeter. Und die zieht es halt durch und sagt so halt, ja, wenn ich nicht arbeite, dann melde ich mich arbeitslos. Mhm. Und wenn, wenn nicht, dann habe ich halt meine Jobs. Aber ist das okay?
Ich finde, das ist okay, wenn die Miete im Endeffekt dann anteilig übernommen wird, bis zu der Größe, wie die Wohnung sein müsste, also laut Arbeitsamt. Und alles, was drüber ist, muss er dann halt selber bezahlen, wie auch immer. Und wenn das machbar ist, ist es ja cool. Aber ich finde halt dieses, du musst dir jetzt eine neue Wohnung suchen. Alter, nein, muss ich nicht. Dann muss ich irgendwie zusehen, wie ich den Rest der Miete halt irgendwie rankriege.
Ja, aber hier, das Schloss Hödmann da.
Ja, aber es kann mir doch keiner sagen, ich muss mir eine neue Wohnung suchen.
Nein, das darf dir erstmal keiner sagen,
also dass das, dir eine neue Wohnung suchen. Also, was ist denn das?
Ich denke halt immer, wenn man sich halt Unterstützung holt, dann, wenn sie gerechtfertigt ist. Mhm. Also, deshalb meine ich halt auch, es gibt halt Personen, die, für die das einfach, wo die Person auch sagen kann, ach, diese 3-4 Monate, das sitze ich auf einer Arschbacke aus. Mache ich für die Gesellschaft. Ich muss mir jetzt nicht nochmal 2.000-3.000 Euro holen, weil ich das irgendwie mit dem Portokosten bezahlen kann. Dann finde ich das mal ein bisschen schwierig.
Ich sag mal, wenn du über Jahre gearbeitet hast und du hast dir irgendwie ein bisschen was zurückgelegt und du hast dir was zurückgelegt für, weiß ich nicht, für deine Rente oder wenn du dir irgendwann mal ein Haus kaufen möchtest. Sowas in der Richtung. Ja. Und wenn dann gesagt wird, so, du musst jetzt aber erstmal, so wie es jetzt ja ist, du musst jetzt safe erstmal dein ganzes Erspartes aufgebrauchen, bevor du irgendetwas von uns kriegst, dann finde ich das schwierig, weil die Person für dieses Ersparte ja hart gearbeitet hat und das für einen gewissen Zweck erarbeitet hat. So, und was bringt dir das, wenn du jetzt an dein Erspartes gehst, was für ein Haus ist, und du musst dann halt wieder anfangen, das halt wieder aufzufüllen? So, also ich finde das...
weil du halt mit der Argumentation halt reingehst, ich habe 20 Jahre lang gearbeitet und ich habe auch in die Kasse eingezahlt.
Genau, das
also habe ich halt auch, wie bei einer Versicherung, die jetzt, ich habe jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre in meine Haftpflicht eingezahlt. Ja. Also ist es auch in Ordnung, wenn ich mal...
Wenn ich jetzt mal ein Jahr lang vielleicht mal keinen Job habe. So, und ich rede ja auch nicht davon, dass Leute gar nicht arbeiten wollen. Ich rede davon, wenn Leute, wie es ja auch bei der in Corona die ganzen Solo-Selbstständigen in eine Sache reingerutscht sind, wo sie nichts für können. So, weil es ja ein Berufsverbot für uns gab. Und wenn diese Leute dann auf einmal an ihr Erspartes müssen, finde ich das nicht cool. Das ist nicht gerecht. So. Und das mussten ja auch einige nicht. Also es war auch immer, glaube ich, vom Sachbearbeiter ein bisschen abhängig. Da gab es mehrere Geschichten. Einige haben gesagt, so hier, alles klar, vereinfachter Antrag, füll einfach aus, du kriegst Kohle. Und andere waren halt so, jetzt zeigen sie dir erstmal, was sie hier auf der Bank haben. Zeigen sie erstmal das und zeigen sie mal das und zeigen sie mal dies so. Und das war halt immer so ein bisschen komisch. Und ich finde einfach, vor allem in dieser Corona-Geschichte, die ganzen Solo-Selbstständigen, die sich da ein bisschen was angehäuft haben in den letzten Jahren, wo sie hart für gearbeitet haben und ihre Familien halt irgendwie vernachlässigt haben, weil sie auf Tour waren. Dann zu sagen, so, nee, nehmen Sie erstmal die Kohle. Finde ich schwierig, weil ich kann nichts dafür, dass ich nicht arbeiten darf. Mir wurde verboten zu arbeiten.
Ja, ich war so ewig nicht mehr beim Arbeitsamt. Also ich kann mich dran erinnern. Ich glaube, ich war in meinem Leben dreimal arbeitslos. Aber da kann mich halt an so Situationen erinnern, wie das erste Mal 2006, 2007 herum. So, da war ich halt angestellt als Booker. Und hab dann gesagt so, ey Leute, ich habe jetzt hier einen Platz, einen Studiumsplatz und mache ein Vorsemester. Das geht ein halbes Jahr. Dafür bezahle ich halt auch. Das ist wie eine Weiterbildung. Das würde ich gerne machen. Und ich weiß, dass mein damaliger Bearbeiter sich total darüber aufgeregt hat und gesagt hat, aber Sie müssen doch arbeiten. Ja, ich bin in einem Vorsemester. Ich mache Vorsemester in Hamburg. Das dauert ein halbes Jahr. Das ist abends immer. Das ist wie eine Abendschule. Das geht dann da hinaus, dass ich dann halt weiter studieren werde.
Ja, ja.
Das heißt, ich mache ja etwas für mich und für meine Zukunft und auch dann wiederum für die Gesellschaft. Mhm. Ich bilde mich halt weiter. Und es gab ein riesen Geklüngel Und ich musste mich dann halt im Endeffekt, also ich war dann arbeitslos. Ich habe dann von Menschen, die selbstständig gewesen sind, so ausschreiben lassen, dass ich da Bewerbungen hingeschickt habe. Damit ich halt immer irgendwie im Monat, keine Ahnung, 10, 20, 30 Bewerbungen halt vorzeigen konnte, dass ich...
Was ja deine Auflage war, was du ja machen musst.
Was ich ja machen musste, ne? Und das war ein elendiger Hustle und ein Gekämpfe und es sei so ein Unverständnis halt auch von mir. So, das, ey Leute, jetzt checkt das doch einfach mal. Das bringt doch jetzt niemanden etwas, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo in eine Fabrik gehe, bei Bacardi und Flaschen zudrehe. Sondern ich bin jetzt ja einfach, ich bilde mich weiter und danach geht's ja halt auch wieder weiter.
Ja,
und das gleiche Thema hatte ich auch 2015. Da war ich nämlich nochmal einmal als Eventmanagement eingestellt und da war so der erste Punkt, wo es mir halt körperlich nicht gut geht und ich gemerkt habe, ich habe einen Burnout. So, ich kann jetzt nicht mehr Veranstaltungen machen. Das ist also so richtig hart, Veranstaltungen machen. Und auch da bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt so, ey Leute, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, in einer Schule zu arbeiten und habe erstmal aber nur 2, 3 Klassen und das reicht halt nicht für erstmal für die nächsten 1, 2 Monate, sondern ich brauche noch Unterstützung von euch, weil mir geht's halt körperlich nicht gut und ich weiß, wenn ich diesen Job halt weitermache, dann kann ich mich in 3 Monaten für ein ganzes Jahr irgendwie hinlegen und nur die Gardinen um mich herum ziehen. So. Und auch das war so, ja, tun uns leid, Herr Horace, auch, dass es Ihnen gesundheitlich nicht so gut geht, aber wir können jetzt nicht Ihnen halt helfen, von dem einen Job in den anderen Job zu kommen und als Übergang halt einen Differenzbetrag zu bezahlen. Das war super anstrengend.
Ja, man genau das ist es ja, weil die einfach die haben halt so einen eingeschränkten Arbeitsrhythmus, wo alles so abgelegt ist in Kategorien. Natürlich ist es für die einfacher, wenn du da hingehst und sagst so, ey, ich kann jetzt eine Weiterbildung machen, um halt dann in meinem Job weiterzukommen. Es ist für die aber viel, viel einfacher zu sagen so, ne, Horace, hören Sie mal zu, Sie gehen jetzt 2 Monate lang jeden Morgen von 8 bis um 14 Uhr dahin, da lernen Sie erstmal Bewerbungen schreiben. Und, und das macht für uns viel, viel mehr Sinn, als dass Sie jetzt diesen komischen Quatsch macht. Das hat da überhaupt kein, das hat da keine Hand und Fuß. Wie wollen Sie da denn jemals Geld verdienen? Die haben total verpennt, über Jahre hinweg, dass es andere Jobs gibt, andere Möglichkeiten, um sich weiterzubilden.
Ja.
Das haben die gar nicht in ihrem System drin. Weißt du, das ist einfach das Problem. Ich weiß noch damals, wo ich da hingegangen bin und wo ich meine Ausbildung gemacht habe zum Veranstaltungskaufmann, bin ich da auch und habe gesagt so, hallo, ich möchte gerne noch, wie hieß das nochmal?
Ausbildungshilfe.
Genau, Ausbildungsbeihilfe. Genau, Ausbildungsbeihilfe, genau.
Da haben sie gesagt, Herr Hüttmann, tut uns leid, Sie sind 61 Jahre alt.
Kein Witz, diese Sachbearbeiter saß vor mir und sagte so, Herr Hüttmann, sind Sie sicher, dass Sie das in Ihrem Alter nochmal machen wollen? Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, so, wie jetzt, was verstehe ich jetzt nicht.
Sie sind doch Bademeister, Sie stehen doch hier.
So, ne? Und
wirklich?
Ja, klar. Ich so, naja, ich möchte aber in diesem Beruf arbeiten, so, ich möchte da reinkommen und ich arbeite da auch schon, bla bla bla, und das macht halt total Sinn, das zu machen. Ja, also das sehen wir jetzt irgendwie nicht so wirklich, das ist mir vollkommen egal, ob ihr das nicht so seht, ich mache das auf jeden Fall und ich habe ein Anrecht auf Ausbildungsbeihilfe und die möchte ich jetzt bitte beantragen. So. Und dann kam, was ist denn das für eine Ausbildung? Wir sind ja Veranstaltungskaufmann und die Ausbildung war ja relativ neu, ne, damals. Und die hatten das noch nicht mal in ihrem System drin. Die hatten diesen Ausbildungsberuf nicht in ihrem System drin. Gab es nicht.
Das muss man sich mal vorstellen.
Nein, ernsthaft?
Das ist ja noch nicht mal 10 Jahre her.
Das kann doch nicht sein.
Oder 12, nee, 10 Jahre ist es
ja. Ja, 10 Jahre.
Ich weiß nicht, wie lange gibt es diesen Job eigentlich so?
Ich glaube, Ausbildung seit 12 Jahren.
Seit 12 Jahren,
ja. 11, 12 Jahren. Und es kann ja wohl nicht sein, dass die Agentur für Arbeit einen neuen Ausbildungsberuf, den es schon gibt, wo auch Berufsschulen lehren, so nicht in ihrem System drin haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Die haben das nicht kapiert. Das ist einfach total veraltete Strukturen. Ich hatte später, da ist mein Sachbearbeiter, weiß nicht, ob der gestorben ist oder so, weil er auch schon 100 war, habe ich einen neuen Sachbearbeiter gekriegt und der war irgendwie Mitte 20, also ein ganz junger Dude und saß da halt mit einem Machine Head Longsleeve im Büro. Und ich kam das erste Mal da ran, ich so, hä? Ich so, haben Sie jetzt einen Praktikanten hier hingesetzt oder sowas da? Nee, das war mein Sachbearbeiter. Und der war halt cool. Der hat genau verstanden, was ich möchte. So, und der hat auch alles dafür gemacht, dass ich das bekomme, was ich beantragt habe. Und der hat gesagt, er musste so viel umändern und kämpfen für einige Sachen, weil die nicht im System waren. Die gab es einfach nicht. Und ich verstehe das, das ist einfach so ein Ding, wo ich denke, was habt ihr verpennt? Ihr habt alles verpennt.
Deshalb auch Shoutouts.
Digitalisierung, alles.
Deshalb auch Shoutouts. Ich meine, vielleicht klingt das jetzt hier gerade so, als wenn wir so ein bisschen gegen die Bürokratie haten und auch gegen alle Menschen, die in diesem System halt arbeiten. Es gibt halt ich glaube, es gibt viele junge Menschen, die gerne etwas an diesem System ändern wollen, wenn sie da reinkommen. Aber ich glaube halt auch, wenn du erstmal in dieser Spirale drin bist, und eigentlich merkst, dass deine Hände, also dass dir deine Hände gebunden sind, dann schwimmst du da irgendwann auch mit. Da kannst du noch so oft Slayer halt rufen und.
Aber das ist dann eine 50-50-Chance. Entweder bist du so cool und gehst immer dagegen und versuchst das Beste rauszuholen, oder du sagst irgendwann so, boah, nee, ich habe keinen Bock da immer gegen, sondern das ist voll anstrengend. Ich mache jetzt einfach Dienst nach Vorschrift. So, ja. Ich glaube, genau diese zwei Lager gibt es.
Und Dienst nach Vorschrift heißt ja auch, ich möchte irgendwann vielleicht auch mal ein bisschen weiterkommen und ich möchte irgendwann auch vielleicht nicht mehr in diesem vermufften Büro sitzen, sondern vielleicht mal eine Etage höher und mal mehr sehen als die graue Wand, die dicht gesprayt ist, sondern vielleicht auch mal einen Baum oder so. Und dann machst du halt das, was du halt irgendwie machen musst, und zwar dem höchstgelegenen Menschen eher den Arsch lecken. Ja. Und das heißt Dienst nach Vorschrift, ey. Genau. Scheiße.
Nee, nicht cool.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich ein Jahr lang gearbeitet habe fürs Arbeitsamt, für die Agentur für Arbeit. Nee. Nicht als Sachbearbeiter, sondern als Schauspieler.
Ah, okay.
Als Regisseur. Und zwar haben die versucht, einen anderen Ansatz zu finden, Langzeit-Hartz-IV-Empfänger wieder in den Job zu bringen und haben gesagt, okay, wir machen das mit Schauspielern. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr lang eine Gruppe von 20 Menschen betreut, die dann täglich von Montag bis Donnerstag zu mir gekommen sind und einen Schauspielkurs gemacht haben. Und ich habe mit denen eigentlich das erarbeitet und gearbeitet, was ich selber auch im Studium gelernt habe, was die erstmal total spooky, strange, blöd gefunden haben.
Wie alt waren die?
Es war so, dass wir ein Vorstellungsgespräch hatten mit ungefähr 50 Menschen, die sich das aussuchen konnten, ob sie zu uns kommen oder nicht. Mhm. Und dann gab es halt so eine Probestunde und zwischen 18 und 35, würde ich sagen.
Okay. Also noch aufnahmefähig.
Voll aufnahmefähig. Okay. Aber wirklich Menschen, die es super schwer gehabt haben, überhaupt in den Arbeitsmarkt hineinzukommen. Mhm. Und sagen wir halt auch einfach Menschen, die von der Gesellschaft vergessen worden sind. Ja. Weil irgendwann war es total toll, weil die haben dann wirklich dann jeden Tag Sport von mir bekommen, Aufwärmprogramme. Mhm. Und wir haben nicht so einen Quatsch gemacht. So, wir tun jetzt mal so, als wenn das hier ein Bewerbungsgespräch wäre.
Genau.
Sondern sind einfach mit Spaß an die ganze Sache rangegangen und auch mit Energie an die Sache rangekommen. Und wir haben halt am Anfang das ganze Projekt sehr abgelehnt. Und am Ende waren die Feuer und Flamme, weil wir haben ein Jahr lang auf ein Theaterstück halt hingearbeitet, was sie mit mir zusammen selbst entwickelt haben. Mhm. Dann waren die halt vollkommen gehypt, weil auf einmal dann auch Zuschauer da waren und 300 Leute da gewesen sind und die für die geklatscht haben. Mhm. Und es war so berührend teilweise. Und was da für Personen da waren, das tat mir dann in der Seele weh, weil was die gebraucht haben, war kein Sachbearbeiter, sondern teilweise halt auch Traumatherapie. Mhm. Weil da so viel mit drin gesessen hat, so viel Leid und so viel Scheiße, denen passiert ist, wo ich dann auch selber sage, ey, Digga, wenn ich das erlebt hätte, was du erlebt hättest, wäre ich jetzt auch arbeitslos. Ich hätte keinen Bock zu arbeiten. Ich würde auch nur zu Hause halt rumhängen und wäre todtraurig. Das Problem ist halt einfach nur, wenn du das jetzt die nächsten 2-3 Jahre machst, dann bist du halt aber auch irgendwann nicht mehr 25, sondern dann bist du halt 40. Mhm. Und irgendwann bist du 50. Und das einzige Ding, was du jetzt nur noch hast, ist halt Alkohol, Zigaretten und warten, bis das Arbeitsamt dir wieder halt so wenig Geld bezahlt, dass du dir überlegst, ja, kaufe ich damit halt jetzt einen Döner oder bezahle ich damit meine Miete? Mhm. So, und das hat sehr gut geklappt. Teilweise sehe ich halt ab und zu nochmal Menschen davon und quatsch mit denen und rede über das Projekt. Und 70% von den Menschen, die da gewesen sind, haben es geschafft und haben wieder so einen Eintritt ins Berufsleben halt nochmal gewagt, nochmal eine Ausbildung gemacht und nochmal irgendwie so eine Push bekommen und die dann auch gesagt haben, ey, das war peinlich, was wir da gemacht haben. Mhm. Ich fand es manchmal relativ dumm und auch spooky. Und ich habe immer gedacht, du bist schwul. Mhm. Und ich will nicht auch schwul werden. Richtig doof halt. Ne? Aber das hat mir die Energie gegeben, zu sagen halt irgendwie, ich fange etwas Neues an. Es hat mir wirklich gefehlt, nicht mehr diesen energetischen Ich-mach-was-jeden Tag zu haben. Es ist voll gut.
Ja, es ist ja halt auch besser, sowas zu machen, als, wie gesagt, die Leute, was ich auch schon mal machen musste, wo ich arbeitslos gewesen bin, dass ich wirklich 2 Wochen lang jeden Tag in einen Raum rein musste mit vor einem Computer und ich musste echt Bewerbungen schreiben. Und da waren halt Leute dabei und das soll überhaupt nicht werten klingen. So, das war für einige Leute, die da waren, auf jeden Fall richtig, dass die da waren, safe, weil die nicht wussten, wie man eine Bewerbung schreibt. Ne? Wie muss ein Lebenslauf aussehen? Wie muss der gegliedert sein? Wie muss meine Bewerbung aussehen? Die haben nicht mal einen Computer zu Hause gehabt. So, also für solche Leute war das wirklich vollkommen richtig, dass die das machen. Und die hatten auch richtig Bock. Aber dann waren andere Leute dabei, wie ich, die halt mit dem Computer seit weiß ich nicht wie vielen Jahren arbeiten und wissen, wie man das macht. Und dass diese Leute keinen Bock haben und einfach denken, so wollt ihr mich verarschen eigentlich gerade. Also mal ganz ehrlich, das ist eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken.
Herr Hildmann, wir haben was ganz Tolles für Sie vorbereitet. MS-DOS.
Ja, so, ne? Ich hab mich da...
ist Paint.
Ich hab mich ständig krank geschrieben. Ich bin ständig zum Arzt gerannt und hab mich krank geschlagen, weil ich gesagt habe, den Bums mach ich nicht mit. Fickt euch.
Ja, ich musste zwei Wochen sowas machen. Und
also ein Sachbearbeiter muss doch gucken, was können seine Klienten? Sie heißen ja Klienten, ne? Also ja. Was können seine Klienten? Und er sieht in seiner Scheißmaske, was ich oder was andere Leute können, ne? Also er sieht das ganz genau. Er sieht, was haben die alle schon gemacht? Was können die am Computer? Blablabla. Bla, bla. Da steht da alles drin. So. Warum schickt man solche Leute zum Bewerbungsgespräch? Also zum Bewerbungstraining? Das ist totaler Bullshit. Das ist totaler Quatsch. Das macht keinen Sinn. Das ist eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Mehr ist es nicht.
Dabei könnte es doch auch vielleicht netzwerkbasierend sein. Stell mal vor, man ist halt einfach eine versierte Beratung, die halt einen Haufen an Reputation hat, also einen Haufen von Kontakten und weiß, ich kenne wirklich von jeder Firma, von jeder Industrie, von einem Großteil die Menschen. Ich kenne die Chefs, ich weiß, was die gerade suchen, ich weiß, was halt hier gerade auf dem Arbeitsmarkt ist und kann dann halt auch sagen, weißt du was, Jüngchen, ich habe eine Idee. Ich kenne hier den Klaus von Kfz-Piepenbrink, so. Die haben gerade so einen Typen halt entlassen. Ich glaube, weißt du, was wir machen? Wir rufen den jetzt mal eben kurz an und ich habe eine Idee, ob das was ist für dich oder nicht. Siehst du dich da drin oder siehst du dich da noch nicht? So, ja, können wir mal gucken. Ey, wieso?
Aber also, dann brauchst du halt Bock auf deinen Job. Das ist halt genau das, was ich sage. Es gibt solche Leute, die du gerade beschreibst. Die gibt es, auf jeden Fall. Aber da gibt es viel zu wenige von. Da gibt es viel zu wenige von, die so weit denken.
Ich glaube auch, der Großteil der Menschen, die dort hingeht, oder ein Teil dieser Menschen, ist halt perspektivlos.
Komplett.
Und bräuchte eigentlich einfach ein Gespräch. Also ein Gespräch, wo sie sich selber reflektieren können, um zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade.
Aber das kann ein Sachbearbeiter nicht. Und das muss er auch nicht können. Das möchte ich mal ganz kurz eben sagen. Also ich finde nicht, dass ein Sachbearbeiter auch noch Psychologe sein muss.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also dann muss es dann abgegeben werden. Dann muss es eine Abteilung geben irgendwo. Dann muss es irgendwo ein Netzwerk von Psychologen geben, die extra für die Agentur für Arbeit arbeitet und wo diese Leute dann hingehen, weißt du? Und wo die dann halt ihre Probleme besprechen können, weil der Sachbearbeiter ist nicht dafür zuständig, was in deinem Leben, ich nenne es mal privat, abläuft. Ne?
Ist nicht zuständig, aber genau. Trotzdem muss er ja mit dem dealen, was gerade vor ihm sitzt.
Ja.
Und müsste eigentlich dann auch wissen und sagen, ach, das Ding ist eigentlich, kann sie gar nicht irgendwohin vermitteln. Eigentlich müssten sie gerade aus der Situation heraus zum Beispiel ins Frauenhaus. Sie müssten eigentlich aus ihrer eigentlichen Lebenssituation müssen sie raus, um sich dann zu setteln, um dann die Energie zu haben, um einen Job zu machen.
Genau, und dann braucht es aber eine andere Abteilung, die das dann halt macht. Das kann nicht er machen. Er kann halt nur weiterreichen. So, und das muss es halt geben.
Also eine Vorberatung.
Genau.
Es müsste eigentlich eine Vorberatung geben mit einem Safe Space.
Genau.
Der sitzt halt gerade vor mir. Und dann muss natürlich auf die andere Seite muss natürlich auch Bock haben, weil es gibt ja natürlich auch
diese. Ja, klar, auf jeden
Fall. Was soll ich Ihnen jetzt meinem Leben erzählen? Geben Sie mir die Kohle.
Also absolut. Guck mal, wir können hier neue Arbeitsplätze schaffen, falls uns hier jemand zuhört.
Ja, wenn jemand Bock hat hier, Daniel Hildmann, Sachbereiter für die Agentur für die Arbeit.
Ja,
go for it.
So. Ich war am Samstag einkaufen.
Machen wir jetzt einen Themawechsel?
Wir machen jetzt einen Themawechsel.
Solange, Mann, ich wusste gar nicht, dass es heute so deep wird. Wir machen jetzt einen Themawechsel. Also, du warst am Samstag einkaufen.
Ich war am Samstag einkaufen, wir sind zu Ikea gefahren. Ja, klar, jetzt können alle wieder sagen, wir fährten auf den Samstag zu Ikea. Ja,
wer fährt überhaupt noch zu Ikea?
Genug Leute. Und wir sind nach Altona gefahren, zu dem Stadt-Ikea so. Und es war auch überhaupt nicht voll. Es war super, super entspannt, so der Laden war nicht voll. Aber die Menschen, die da waren, ich weiß nicht, was mit diesen Menschen momentan los ist. Die sind alle so auf Zinne und drehen halt irgendwie völlig frei und sind einfach nur noch aggro und sauer und also das war im Ikea schon richtig schlimm. Und da habe ich schon gesagt, ich möchte einfach nur noch nach Hause, ich möchte mich ins Bett legen, mich in Embryostellung legen und weinen. Dann sind wir aber noch in Altona so ein bisschen rumgelaufen und sind durch den Bahnhof nach hinten in diese Einkaufsstraße gelaufen. Mercado, wie heißt dieses große?
Mercado.
Ich war noch nie da, ganz ehrlich. Ich kenne nur auf der linken Seite Schweinske und Bock. Ja, mehr kenne ich nicht.
Deine Hut ist auch nicht Altona.
Genau. Und ich muss sagen, alleine durch diesen Bahnhof zu laufen, hat mich innerlich schon so aggressiv gemacht. Und dann sind wir halt raus und dann sind wir in dieses Mercado-Ding da halt rein. Und ich fand das da unglaublich schlimm. Ich fand es zu voll, ich fand es zu laut, ich fand es zu... hört sich jetzt doof an, zu dreckig, keine Ahnung, ich kann das schwer beschreiben, wie ich das meine. Das war alles ganz, ganz schlimm und du wurdest irgendwie nur angerempelt und die Leute waren auch wieder alle auf Zinn und ich so mit einfach nur nach Hause und mich ins Bett legen. Und dann haben wir da so ein bisschen eingekauft, war dann auch alles okay und dann sind wir wieder raus und wollten dann wieder in den Bahnhof rein zu unserem Auto. Wir haben auf dem großen Rewe da hinten geparkt, der da neu ist auf der Seite.
Ja.
Und sind dann über die Straße und es war ein Fußgängerüberweg und ich weiß gar nicht, dürfen da eigentlich Autos fahren von der rechten Seite? Auf jeden Fall, Fahrradfahrer fahren da ja sehr viel.
Ja.
Auf jeden Fall, wenn du da rüber willst, hast du halt in Anführungsstrichen Vorfahrt, weil es halt ein Fußgängerüberweg ist. So. Und wir laufen da halt rüber.
Du fängst deine Geschichte mit IKEA an und willst jetzt über Fahrradfahrer reden?
Ja.
Also du hast, was ist das für ein Vorauf, was ist das für ein Vorspiel?
Ich wollte einfach nur das Vorspiel, ich wollte
mit IKEA anfangen, ich dachte, es gibt jetzt irgendwas Tolles im IKEA.
Nein, ich wollte einfach nur die was vorher passiert ist, sagen.
Daniel Hürtmann ist schlecht gelaunt durch Altona gelaufen.
Genau, so, ich wollte nur sagen, warum das so passiert ist, warum ist
jetzt
so schlecht
gelaunt. Stell dir mal einfach vor, aber alle Leute haben genau das gleiche Gefühl, was du halt hast, denn der Mensch ist ein Herdentier.
Ja.
Und wenn du dich so fühlst, dann steckst du andere Leute auch mit an und dann das ist ja einfach eine Masse von schlecht gelaunten Menschen.
Ja, das mag ja alles sein, hat aber nichts mit der Geschichte zu tun.
Ja, aber vielleicht sogar mehr als das, was du vorher erzählt hast.
Auf jeden Fall sind wir über diese Straße gelaufen.
Was hast du denn hier Schönes im IKEA gekauft? Eine Kerze?
Was haben wir in IKEA gekauft? Das ist doch egal, was ich in IKEA gekauft habe. Wir sind über diese Straße und dann kommt von rechts halt so ein ultraschneller Fahrradfahrer auf seinem geilen 5.000-Euro-Fahrrad mit Helmchen auf und schön kurzer Hose, Radler und so ein Scheiß, wie so ein geiler Radfahrer in Hamburg halt aussieht, so ein schneller Typ.
Ja.
Ich sag mal so Mitte 40, Anfang 50, so um den Dreh.
In unserem Alter.
Genau, ja. Und wir sind ihm wohl zu langsam über die Straße gelaufen, was auch immer. Und er wollte nicht bremsen und hat sich dann in seiner Fahrradfahrbubble wohl eingeengt gefühlt und hat halt nicht gebremst und ist halt wirklich so knapp hinter uns gewesen, dass ich A, diesen Licht wollte ich sagen, den Lichtstrahl,
die Lichtgeschwindigkeit an dir vorbeigerauscht ist,
diesen Luftzug gemerkt habe.
Ja.
Und dann hat er
den
schon
Backdraft.
Dann hat er aber schon, während er auf uns zugefahren ist, hat er schon rumgepöbelt. Und dann war der direkt hinter mir und dann hat er mir hart mit der Faust in den Rücken gehauen. Und er ist dann weitergefahren. Ich habe mich direkt umgedreht, habe ihn halt angeschrien: Du dämlicher Wichser, wo ist denn dein scheiß Problem? Dann fährt der langsamer, pöbelt halt weiter und ich so: Alter, komm mal zurück. So, komm mal bitte wieder zurück. Bleib mal stehen. Und dann bin dann so auf ihn zugelaufen und dann wurde er auf einmal immer schneller und immer schneller und irgendwann war der weg und er hat weiter gepöbelt, während er gefahren ist. So. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht sein verfickter Ernst sein. Also wie asozial muss man sein, dass man A, nicht merkt, dass man im Unrecht ist, weil er einfach falsch gefahren ist, er hatte keine Vorfahrt oder irgendwas und dann hinter einem herfährt mit einem Affenzahn und einem mit der Faust in den Rücken schlägt, dich dann anpöbelt und nicht mal den Mumm hat, stehen zu bleiben. Also ich weiß, ich hab's auch gesagt, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn er stehen geblieben wäre.
Bist du hinterher gerannt oder bist du nur...
Ich bin hinterher gerannt, ja. Und dann bin ich wieder langsamer geworden, weil ich gemerkt habe, das ist natürlich zu schnell mit seinem Fahrrad.
Ja, klar. Naja, ne, die Raucherlunge müssen, ne, wir auch nicht reden.
Ja, aber er ist immer so ein bisschen langsamer, hat dann weitergepöbelt etc. pp. Und ich kann nicht sagen, was ich gemacht hätte, wenn der Typ stehen geblieben wäre. Ich glaube, ich wäre da hingegangen und hätte ihn einfach geschubbt. Ich hätte ihn wirklich mit seinem Fahrrad geschubbt. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand hinter dir herfährt und dir wirklich mit der Faust in den Rücken schlägt. Wo sind wir denn hier, Alter?
Vielleicht ist er auch ein Podcast-Hörer von uns.
Ach, so ein Blödsinn. Aber sag doch mal, dass das eine Scheißaktion ist.
Das ist eine Scheißaktion.
So was macht man doch nicht.
Das macht man auf keinen Fall.
So, was soll, also alleine dieses Rumgepöbel. Erstmal, ich hab hier recht, ich fahre hier mit meinem scheiß Fahrrad mit 80 km/h durch die Pampa in der verfickten Fußgängerzone, wo ich auch denke, was läuft bei dir falsch, Dödel. So, guck mal, hier laufen 1000 Leute rum, fahr einfach mal langsamer. So, aber und guck, dass du fährst.
Vielleicht ist er auch in genau der gleichen Grundstimmung gewesen wie du oder wie genau der gleichen
Grundstimmung. Ich habe keine Leute geschlagen, Alter. So, habe ich nicht.
Innerlich im IKEA hast du halt.
Nee, habe ich nicht. So, und da habe ich echt gedacht, so, okay, Leute, das kann nicht euer Scheiß ernst sein. Und da habe ich echt so wirklich den Kaffee komplett aufgehabt
und war auch geschockt. Warum bist du denn nicht ein guter deutscher Bürger, holst dein Handy raus, wählst die 110 und sagst gerade, du wurdest gerade tätig angegriffen von einem Fahrradfahrer, beschreibst ihn dem und dann ist die Polizei aber sowas von schnell da.
Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ehrlich nicht?
Nee, kein Scherz.
Bist du da alleine? Du bist ja nicht alleine gewesen, sondern du hast ja wahrscheinlich halt auch einen Menschen dabei gehabt.
Die das Gleiche hatte. Die war auch einfach so perplex und so geschockt, dass keiner von uns beiden darüber nachgedacht hat, wirklich das Handy rauszuholen und das tatsächlich zu filmen. Also das Wegfahren und das Pöbeln und die Stinkefinger zeigen. Und so. Allein das reicht ja schon aus, weißt du? Da hat wirklich keiner von uns darüber nachgedacht. Ich war einfach so auf Adrenalin, ne, weil dieses Schlagen und dann dieses Pöbeln, ich war sofort auf Zinn, ich war auf 100, 380 war ich, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, kein Stück, das ist uns wirklich erst eingefallen, wo wir weitergelaufen sind und wo ich dann gesagt habe, so Alter, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn der Typ stehen geblieben wäre, ich hätte ihn vermobbt, auf jeden Fall, safe so. Und dann sagte meine bessere Hälfte dann halt aber so, naja, man hätte vielleicht auch das Handy rausholen können und dann halt filmen können und bla, das wäre vielleicht besser gewesen und dann halt nichts machen, weil so, dass er dich geschlagen hat, haben irgendwie nur wir beide mitgekriegt so und wenn du jetzt hingegangen wärst und ihn geschubbt hättest, bei voller Einkaufsstraße, hätten das 20 Leute gesehen, weißt, und Minimum 3 hätten es gefilmt und dann wärst du nämlich der Vollidiot gewesen, der ihn halt geschubbt hat, so, was ja auch vollkommen richtig ist.
Vielleicht wärst du viral auf TikTok gegangen.
Ja, vielleicht. Aber da habe ich echt gedacht so, ey, das ist, das also wirklich, what the fuck bitte?
Ich ruf dann einfach die Polizei an, die haben sowieso nichts zu tun. Als ich neulich joggen gewesen bin, das war auch irgendwie vor 4 oder 5 Tagen, da bin ich an der Polizei vorbei gejoggt. 2 Männer, eine Frau und irgendein Scherzbold hat an einem Gerüst, was an meinem Haus stand, und dann kam nach dem Gerüst sofort der Fußgängerüberweg und neben diesem Gerüst war ein Schild, ein Verkehrsschild für so im Sinne von Fahrräder auf dem Fußgängerweg verboten, und irgendjemand hatte so die tolle Idee gehabt, Markierungsband darum zu wickeln. Ja. Ich weiß nicht, dieses rot-weiße, hier, Achtung, hier passiert was, aber nicht nur ein bisschen, sondern so eine komplette Rolle, die halt auch noch so unabgewickelt noch im Gerüst hing. Mhm. Und die Polizei hat aus sicherheitstechnischen Gründen wahrscheinlich gesagt, okay, wir müssen das jetzt halt abmachen, und kam aber nicht an dieses Straßenschild halt oben ran, weil die alle viel zu klein gewesen sind. Und hat sich die weibliche Beamtin auf ein Fahrrad gestellt, was angeschlossen gewesen ist an diesem Verkehrsschild, und hing da so und wollte dann so die Rolle oben greifen und ist da halt einfach abgerutscht und so flups mit dem Arsch auf dem Sattel gelandet. Aber war alles cool. Ich hab's gesehen. Sie hat gelächelt, weil die da halt auf diesem Damen-Hollandrad halt einfach so saß, als wenn sie gleich losfahren würde. Die Beamten haben das gesehen und ich bin dann sozusagen dran vorbeigelaufen und alle 4 haben halt gelacht. War auch ein schöner Moment.
War auch ein schöner Moment.
War auch ein schöner Moment.
Da haben sie immer gelacht.
Ich glaube, man sollte einfach mal mit einem Lächeln und vielleicht gerade jetzt auch in dieser heutigen Zeit vielleicht versuchen, diesen ganzen Abfuck, den man halt jeden Tag bekommt, wegzulächeln, will ich nicht sagen. Aber irgendwie, das geht ja schon den meisten Menschen irgendwie ziemlich nah, was hat gerade alles passiert und man hat Angst und wie geht's halt weiter. Aber ich glaube, man darf irgendwie nicht verlieren, weil man darf irgendwie nicht die Leichtigkeit verlieren, auch wenn es halt gerade so schwer ist und auch wenn es irgendwie leicht gesagt ist, aber auch.
Themenwechsel? Apropos auf Zinne. Ich habe jetzt in den letzten Wochen.
Klingt so wie ein neuer Film von dir.
Apropos auf Zinne. Ich habe in den letzten Wochen jetzt relativ viel, war ich auf Facebook aktiv. Also einfach nur gucken, nicht schreiben.
Facebook
gibt es noch, dieses für die älteren Menschen. Was halt aber auch immer noch unglaublich viele Bands nutzen. Einfach nur um Tourdaten zu machen oder Konzerte anzupreisen, etc. etc. Und die Clubs natürlich auch so. Auf der Clubseite hört man halt seit Monaten ständig, dass Konzerte abgesagt werden wegen schlechten Vorverkauf und das lohnt sich dann halt nicht und man kann es nicht machen etc. Einige Bands verstehen das halt auch und posten halt auch, ey sorry, wir müssen das Konzert absagen, weil wir haben halt so geringen Vorverkauf, es lohnt sich halt für die Künstlerin nicht, es lohnt sich halt für die Clubleute nicht und für die Mitarbeitenden, so wir müssen das Konzert halt absagen. So. Aber in den letzten Wochen vermehren sich Postings von Bands und ich werde es keine Bandnamen sagen, die dieses, wir sagen Konzerte wegen schlechten Vorverkauf ab, nicht mehr, ich nenne es mal, hinnehmen wollen oder halt nicht so ganz verstehen. Und da wird dann halt auch dann der Club halt schön verlinkt und dann wird ein bisschen auf den Club gebasht, muss man auch sagen, so von wegen so, naja, und ihr habt keine Werbung gemacht und ihr habt keine Werbung gemacht und bla, und wir sollen dann halt hier auch überhaupt noch irgendwelche Vorverkaufssachen sein und wir sind ja eine Abendkassenband, bla 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 bla, solche Geschichten. Und ich finde diese Entwicklung gerade sehr interessant, weil wir das ja selber hier im Club mitkriegen. Ne? Wir sagen natürlich auch einige Konzerte ab, wo der Vorverkauf unter einer gewissen Anzahl ist. Ne? Weil sobald ich den Laden aufmache, habe ich halt Summe X auf der Uhr und diese Summe X muss halt leider durch den Vorverkauf irgendwie reinkommen, damit wir das Konzert stattfinden lassen können. Weil wir können hier keine Konzerte machen, wo wir halt mit Minus rausgehen. Das haben wir jahrelang gemacht, das machen wir nicht mehr.
Das ist so. Ja auch einfach zu gesagt, ne? Keine Ahnung, du hast 15 Euro Abendkasse. Hier in diesem Laden passen 80 Leute rein. Rechne mal aus. 80 mal 15.
Ist Geld.
1200 Euro.
Genau.
Das sind 1200 Euro. Von diesen 1200 Euro, die du als Club ja oder auch als Band ja nicht bekommst, sondern macht man halt einen Deal. Entweder zum Beispiel einen 50-50 Deal.
Wie bei uns.
So, das heißt, 1200 Euro werden dann geteilt. Das heißt, du hast nur noch nicht, du hast 600 Euro zur Verfügung und von diesen 600 Euro musst du als Club den Techniker bezahlen oder die Technikerin, du bezahlst die Person, die an der Bar steht.
Die Durchführerin.
Die Durchführerin bezahlt
den Strom, das Wasser, die GEMA, die KSK.
Die Miete.
Die Miete, das Catering. Ne? Also das sind halt alles Kosten.
Das Panzerband, was immer mitgenommen wird von
genau,
den Bands.
Genau, das wird halt, das kommt da halt auch noch, kommt halt auch noch hinzu.
Und aber wir sprechen jetzt von einem 80er-Konzert.
Wir also sprechen jetzt von einem 80er-Konzert und da bist du mit deinen 1200 Euro schon ganz schön krass, weil du hast jetzt die Armkasse komplett gerechnet. Und wenn wir mal in den letzten zwei Monaten einfach mal so Revue passieren lassen, gab es ganze zwei Konzerte in den zwei Monaten, wo wir eine Armkasse hatten. So, bei allen anderen Konzerten gab es eine Abendkasse von einem Ticket, gar keinem Ticket oder vielleicht mal zwei Tickets. Es gibt momentan keine Abendkasse. Das Abendkassenthema ist weg. Also es gab ja früher so dieses gebräuchlichen Spruch, ah ja, Vorverkauf läuft scheiße, ah, ist ein Abendkassenthema. So, ja. Wo alle immer schon wussten, nein. So, aber das gibt's jetzt einfach nicht mehr. Es gibt keine Abendkasse. Die ist vollkommen weg, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben das große Glück, dass unsere Vorverkäufe tatsächlich alle wirklich sehr gut laufen. So, jetzt am Wochenende waren wir dreimal ausverkauft, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist einfach mega geil. So, das ist super. Aber es gibt einfach keine Abendkasse mehr. Und ich find's immer ein bisschen schwierig, wenn Bands dann halt in ihren Postings schreiben, so, ja, aber wir sind halt eine Abendkassenband und die Band und die unsere Fans kommen halt an der Abendkasse. Nee, Leute, wir leben gerade in einer Zeit, wo ihr als Band euren Fans sagen müsst, dass sie Tickets im Vorverkauf kaufen und dass sie nicht an der Abendkasse kommen sollen. Weil das ist totaler Quatsch. Das passiert einfach nicht mehr. Die Leute sollen Tickets im Vorverkauf kaufen. Und klar, wenn man jetzt über Eventim einstellt, ist es ein bisschen schwieriger, wenn das Konzert abgesagt wird, aus Corona bedingt oder weil es ein schlechter Vorverkauf ist, das Geld wieder zu kriegen. Aber dann arbeitet man vielleicht nicht mit Eventim zusammen, sondern im Falle wie wir zum Beispiel mit Tickets for Gigs, wo die Abrechnung und die Abwicklung für nicht veranstaltete Konzerte super einfach ist. Du hast innerhalb von ein paar Tagen dein Geld wieder. Mhm. So, das ist halt super. Und ich finde das ein bisschen schwierig und auch ein bisschen engstirnig und auch ein bisschen mimimi von zu sagen, so, ja, der Club ist jetzt schuld, weil er hat keine Werbung gemacht oder jetzt müssen wir das Konzert absagen, weil wir halt einen scheiß Vorverkauf haben und wir sind ja eine Abendkassenband. Nein, ihr seid keine Abendkassenband. Ihr wart noch nie eine Abendkassenband. Es gibt keine Abendkassenbands. Fertig, aus. So. Leute, kauft einfach Tickets im Vorverkauf, dann passiert so ein Scheiß nicht. Das möchte ich damit einfach nur sagen. Und ich finde das gerade echt ein bisschen schwierig, weil wir das ja selber merken. Wir hatten vor ein paar Wochen auch ein Konzert, wo ich der Agentur eine E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, ey Leute, sagt doch mal bitte, wo liegt der Vorverkauf, weil die den Vorverkauf eingestellt haben. Und er sagte, ja, zwei Tickets. Ich so, das ist ja herzlichen Glückwunsch, das ist ja richtig gut. So können wir kein Konzert veranstalten, wenn nächste Woche Montag dann nicht mindestens XY-Tickets verkauft sind, müssen wir das Konzert leider absagen, weil sonst funktioniert das nicht. Eine halbe Stunde, nachdem ich diese E-Mail geschrieben habe, hat die Agentur und die Band auf einmal angefangen, Facebook-Werbung zu machen und Instagram-Werbung und TikTok-Werbung. Und dann haben sie im Endeffekt über eine Woche lang richtig gut Tickets verkauft. Und dann hat das Konzert auch stattgefunden. Aber warum ist das vorher nicht passiert? Weißt du, was ich meine? Warum ruhen sich gerade unglaublich viele Bands aus und machen keine Werbung mehr? Es gibt Bands, die das mega machen. Also muss man ganz klar sagen, also alles, was wir in der Astra-Stube im Bereich Metalcore oder Punkrock machen, die machen Mega-Werbung, wirklich. Die machen Reels und die machen Stories und die machen dies, die verlinken uns, wir können es teilen, bla, das läuft hervorragend. Aber ich sag mal, alles so im Indie-Rock-Bereich oder auch Punkrock-Bereich ruht sich halt gerade völlig aus.
Hast du nicht gerade Punkrock-Bereich?
Metalcore, Hardcore. So, das, ne, das funktioniert. Aber es gibt zigtausend Bands, die sich gerade so ausruhen und dann sagen so, ja, wieso, wir haben doch hier einen Vorverkauf, wir haben doch hier eine Facebook-Veranstaltung, das reicht ja. Ey, nee, das reicht nicht. Und du kannst als Club nicht die einzige Person sein, ich nenne jetzt Club als Person sein, die Werbung schaltet. So, weil du erreichst die Fans der Band nicht.
Nee.
Die Band erreicht ihre Fans und die Band muss sagen, wir spielen in Hamburg, wir spielen in Köln, wir spielen in Bremen, wir spielen in Berlin. Dass das anstrengend ist, brauche ich dir nicht erzählen. Du machst es für eure, ne, für Otwell halt auch. So, du machst die Werbung. Und wenn du halt eine 12-Tages-Tour hast, musst du dir einfach dann die Zeit nehmen, für jede scheiß Stadt Werbung zu machen. Das ist halt so. Und das musst du als Band. Und du kannst da nicht sagen, nee, das mache ich nicht. Und dich dann wundern, warum du keine scheiß Tickets verkaufst. Und das macht mich gerade ein bisschen sauer.
Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, dass es gerade schon wieder so ein bisschen abflacht. Es gab mal die Zeit, wo sich niemand getraut hat zu sagen, dass sie die Show halt absagen müssen oder runterverlegen müssen, weil sie Angst gehabt haben, nach außen dazustehen, als wenn sie eine unerfolgreiche Band wären.
Das dann, ist ein bisschen weg jetzt
das
gerade, ne?
Das ist auf jeden Fall weg. Dann gab es auf jeden Fall die Zeit, in dem alle ganz klar gesprochen haben, ey Leute, ihr müsst Tickets kaufen, sonst müssen wir die Show halt leider absagen. Und dann gab es ja auch über ein, zwei Monate halt einfach Absagen von Bands, wo man gedacht hat, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht funktioniert gerade. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich das irgendwie wieder so ein bisschen, dass sich das so wieder ein bisschen einpendelt. Ja. Aber du hast, in manchen Sachen hast du recht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Abendkasse gerade nicht geht, sondern ich habe das Gefühl, dass sogar mehr Abendkasse geht als früher.
Also bei uns auf gar keinen Fall.
Ich glaube, dass Leute sich halt eher spontan entscheiden, auf ein Konzert zu gehen. Haben wir ja selber auch miterlebt, zum Beispiel bei der Fjordshow.
Ja, ja.
So, dass du halt am Ende dann nochmal irgendwie 250 Karten nochmal für die letzte Show halt nochmal rausgedroppt worden sind, alle am gleichen Tag. Ja. So. Und das Ding dann auf einmal bums ausverkauft gewesen ist. Und das passiert gerade bei vielen Sachen. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr 2018. Das ist so das Ding. Man, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Shows, wo halt nur mal 10 Leute da gewesen sind, die ja früher gespielt worden sind, weil der Club halt das auffangen konnte mit den anderen verkauften Shows.
Ja.
Mit den anderen Shows, die halt da gewesen sind, wo da auch der Betreiber gesagt hat, ey komm, jetzt macht euch keinen Kopf, ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt diese Woche 3-4 ausverkaufte große Shows. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn jetzt bei euch halt nur 5% Kapazität halt weg sind. Das können wir irgendwie halt auffangen.
Das kann man kompensieren.
Aber wenn du halt als Club jetzt in der Situation bist, dass jetzt nicht nur diese eine Show nicht funktioniert, sondern im Monat dann halt einfach 15 Shows nicht funktionieren, dann kannst du diese Show halt auch nicht mehr auffangen.
Nee, das ist halt das Ding. Und so viele Partys kannst du halt auch nicht machen, dass du halt diese Shows durch Partys wieder auffängst, ne? Weil im Endeffekt, du willst ja halt auch irgendwie so ein bisschen Rücklagen bilden für die nächsten Monate. Also man versucht das ja zumindest immer als Club, das zu tun. So.
Ach, solange der Fußball weiterläuft, werden die Clubs nicht geschlossen.
Die Clubs werden sowieso nicht geschlossen. Söder hat doch gestern oder vorgestern schon wieder so eine wahnsinnig geile Rede gehalten, dass
auf TikTok? Corona,
nee, auf dem Parteitag, dass er nicht sieht, dass hier irgendwas zugemacht wird und Herr Lauterbach soll sich doch mal bitte jetzt mal wieder entspannen. Und wenn selbst das RKI sagt, es ist nur eine leichte Grippe und der sagt, es ist auch nur eine leichte Grippe und wer halt Symptome hat, soll halt zu Hause bleiben. Und wer meint, auf Konzerte oder Veranstaltungen zu gehen, das entscheide ich ja selber. Ne? Ich entscheide ja für mich persönlich selber. Ich gehe auf ein Konzert, dann wie gesagt, entscheide ich das selber und kann selber entscheiden, ob ich eine Maske trage oder ob ich keine Maske trage. Also ich begebe mich ja bewusst auf ein Konzert in die Gefahr rein, dass ich eventuell Corona kriegen könnte.
Ja.
So. Und genauso sollte es halt auch sein. Also ich finde, dass an Plätzen, wo ich das nicht selber privat entscheiden kann, wie Arztpraxen oder so, ich muss zum Arzt, ne? Und dann trage ich halt auch eine Maske. Ich muss ins Krankenhaus, also trage ich eine Maske. Ich muss mit den Öffis fahren, weil sonst die von A nach B kommen, also Maskenpflicht. Finde ich völlig entspannt.
Ja.
So, oder auch in von mir aus beim Jobcenter oder wo auch immer, ne? Finde ich gut. Aber ich finde, sobald sich Leute bewusst privat dafür entscheiden, auf ein Konzert zu gehen, auf ein Fußballspiel zu gehen, in ein Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, sollte auch keine Maske mehr getragen werden. Und wer eine Maske tragen möchte, kann dies natürlich super gerne machen.
So müsstest du also nicht sagen. Es sollte keine gezwungene Maske.
Es sollte keine gezwungene Maskenpflicht sein. Jeder darf eine Maske tragen, wie er will. Ich fahre nächste Woche in Urlaub und wir gucken uns am einen Tag, sind wir in Barcelona und gucken uns moderat an. Und in Barcelona ist die Corona-Zahlen gerade sehr hoch auf jeden Fall. Und ich werde bei dem Konzert auch eine Maske tragen.
Ja.
Ganz einfach, das weiß ich. So. Aber das mache ich ja bewusst selber für mich. Ne? Und darum finde ich alles, was halt so, wo ich mich privat für entscheide, wo ich hingehe und ich weiß, ich könnte Corona kriegen, entweder trage ich selber eine Maske oder ich mache es halt nicht. Das sollte also nicht mehr aufgelegt sein. Und ich glaube, so wird es jetzt auch passieren. Ich glaube nicht, dass es nochmal anders sein
wird. Solange der Fußball läuft.
Aber Fußball kannst du ja nicht vergleichen. Fußball hat ja immer einen höheren Stellenwert gehabt als Kultur. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das war schon von Anfang an so. Aber darum glaube ich halt nicht, dass da nochmal irgendwas passiert, dass die Clubs halt nicht machen.
Ja, 4 Wochen ist WM, ne?
Nein, 4 Wochen ist WM. Wupp, wupp. So, wie toll.
So ein kleiner Mini-Insider jetzt so zum Schluss. Wir haben halt auch schon wieder lange.
Da haben wir aber mal gequatscht
heute. Also ich hatte gar nicht gedacht, dass wir noch so lange miteinander reden können. Kleiner Funfact zu Katar. Das ist so krass. Ich meine, es ist ja alles ausverkauft, ne?
Ja.
Es ist ja alles ausverkauft. Ja. Es wird so voll sein, dass die Menschen, die sozusagen zu den Fußballspielen gehen und Gäste sind in diesem Land, dass die teilweise halt eingeflogen werden müssen, weil sie außerhalb von Katar ihr Hotel haben. Das heißt, es werden die ganze Zeit Flugzeuge mit Fans
halt rübergeballert. Der grüne Fußabdruck ist super.
Es ist unfassbar. Ich meine, wo sind wir denn hier? Was reden wir denn hier eigentlich?
Hast du das gelesen mit dem Alkohol?
Aber nee, mit dem Alkohol habe ich nicht gelesen. Ich wollte jetzt gerade darauf hinaus, dass dann halt auch noch 2014 24 da halt auch irgendwie noch eine Winter...
Das ist noch absurder.
Die Winterspiele auch in der Wüste stattfinden sollen.
Das ist noch absurder.
Nee, aber das Alkohol, mit dem Alkoholverbot habe ich...
Nee, Alkoholverbot gibt es nicht. Es gibt wohl Alkohol, das was natürlich arschteuer da hinten ist. Aber angetrunkene oder betrunkene Personen, die halt der Polizei oder den Ordnungskräften nicht gefallen, kommen halt in extra abgesperrte Ausnüchterungssachen.
Bereiche.
Und
50.000 England-Fans.
Genau, 50... Das Stadion ist leer, weil 50.000 englische oder auch deutsche oder italienische, vollkommen egal welche Fans, in Ausnüchterungsbereiche reingebracht werden, weil sie halt zu besoffen sind. Ich frage mich gerade, ob die sich das gut überlegt haben.
Also ein Stadion direkt neben dem Stadion.
Genau, das haben sie nämlich so gemacht. Da wo nicht gespielt wird, da kommen dann halt die ganzen Besoffen rein.
Die besoffen englischen
Fans. Wie dumm will man eigentlich sein?
Wenn du dich noch daran erinnern kannst, als hier die WM 2006 gewesen ist, diese englischen Fans, was für Videos da gegeben, wie die sich da verhalten haben in Hamburg, in München, wie besoffen die alle gewesen sind, wo die überall hingekotzt haben, weitergesoffen.
Das
können wir Deutschen aber auch ganz gut. Aber wenn eine Nation...
Ja, Bock auf Stress und Bock auf Saufen hat, sind es die Engländer.
Ist ja richtig. Und singen ja dann halt irgendwie in diesen Ausnüchterungszellen It's Coming Home. Oh, wie geil das ist. Ich freue mich so sehr. Also ganz
die hauen doch alles kaputt. Die hauen doch einfach diese ganzen... Dann stehen da irgendwie so Volontäre oder so, die halt diese Engländer da in Schach halten müssen. Und die hauen die doch einfach kaputt. So steht da so ein 18-jähriger Volontär. Nee, du darfst jetzt gerade nicht raus. Du bist doch zu besoffen. Zack, einer auf die Rübe. Und dann ist
Szenen der, wie also, im Iran halt.
Wie im Krieg.
Dürfen wir scharf schießen?
Ja. Die Volontäre meinst du? Ja, genau. Meinst du, die kriegen Waffen?
So kleine Elektroschocker.
Ja, da steht da so ein 180, 2 Meter Kilo Typ vor dir und du machst einen Elektroschocker in der Hand und kitzelst den einmal so damit. Der lacht sich ja tot. Oh. Der nimmt das Ding aus der Hand, hält es an den Hals und dann ist er weg. Das ist doch totaler Quatsch. Vollkommener Bullshit. Das wird super. Ich bin gespannt.
Deshalb, ich finde diese WM einfach so... Also,
da brauchen wir nicht drüber
reden. Aber wenn ich was gucken werde, ist alles, was drumherum passiert.
Auf jeden Fall. Kein Spiel. Aber was drumherum passiert, werden wir mitkriegen auf jeden Fall. Definitiv TikTok, Instagram, hundertprozentig. Das wird super. Genau. Das wird richtig gut.
Hallo, wir sind's. 100.000, wir sind's 100.000 europäische betrunkene Hooligans.
Wo sind unsere Ausnüchterungszellen? Ah ja, da. Danke, tschüss.
Ja, die können sich dann einfach in den Sand legen.
Ja, genau.
Legen Sie sich aber bitte gerne in die Düne halt rein.
So, ihr Lieben, wir haben diese wunderbare Playlist, die wir immer mit
Astragula, der Nacht der Süd,
Playlist
auf Spotify.
Die wir immer mit toller Musik füllen. Unser guter Freund Thomas Lingstedt.
Hat eine Platte veröffentlicht.
Nee, der hat noch so ein eigenes kleines Mini-Plattenlabel. My Favorite Chords heißt, glaube ich.
Oh.
Und da hat er eine Platte rausgebracht, tatsächlich. Von einer großartigen Band, wie ich finde, Lüschko. Die machen so 80s angehauchten NDW-Punk mit Female-Gesang. Es ist sehr schön, so ein bisschen punky, so ein bisschen ideal und so. Das ist... sehr cool und sehr neu und sehr frisch und das finde ich super und da wünsche ich mir auf jeden Fall den Song Brennen von. Das ist großartig. Was haben wir hier noch? Ich wünsche mir noch von Boys It's Fire, Foundations to Burn, weil, kleine Geschichte, ich es so witzig finde, Boys It's Fire waren ja gerade auf Tour. Hier in Deutschland. Und der Nathan St. Gray, der macht ja, der Sänger von Boys II Fire.
Der Nathan St. Gray.
Der macht ja auch Solo mit Nathan Gray, so ein bisschen Punkrock-Geschichte. Und der hat sich irgendwie in den letzten Monaten, ich hab's nicht ganz mitbekommen, ob er sich jetzt irgendwie als bi oder schwul geoutet hat. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Gefährliches Halbwissen. Aber er ist jetzt sehr pink unterwegs. Und das ist sehr süß, weil er halt bei den Boys II Fire Shows der einzige in der Band ist, der halt irgendwie pinken Nagellack, pinke Socken und pinkes T-Shirt anhat und die anderen vier stehen da halt mit ihren Hardcore-Schwarzklamotten und das ist so großartig, das zu sehen, dass ich das total schön finde, dass Nathan Gray jetzt irgendwie so ein bunter Vogel geworden ist. Ich weiß nicht, warum das passiert ist und warum er das macht, aber ich finde das total schön.
Das
hält diesen ganzen Hardcore-Bums gerade so ein bisschen auf, wenn man jetzt Boys It's Fire als Hardcore benennen darf, möchte.
Ich möchte auch mir was sehr Pinkes auf unsere Playlist wünschen, und zwar zwei ältere, aber wundervolle Indie-Songs, die ich gestern im Sorgenbrecher gehört habe. Mhm. Ich war gestern im Sorgenbrecher, da war ich ewig nicht mehr. Da hat eine tolle ehemalige Arbeitskollegin von mir aufgelegt, Natascha heißt die, die hat sogar mal ihre eigene St. Pauli-Doku bekommen und die arbeitet im Freudenhaus und ist eine der besten Barkeeperinnen und ist einfach ein Riot-Girl, arbeitet im Gun Club und legt halt im Sorgenbrecher auf und die hat gestern echt richtig coole Musik gespielt, irgendwo zwischen Oldschool, 80er Punk, Indie-Wave, war irgendwie total geil und durch sie bin ich wieder auf zwei Songs gekommen und einmal gibt's halt Lady Hawk, kennst du dich noch an Lady Hawk erinnern? Mhm. Die hat echt einen richtig geilen Song, der heißt My Delirium. Und Lady Hawk ist in so eine ganz andere Richtung gegangen. Die ist nämlich jetzt, die ist auf Twitch. Die ist, die ist eine unfassbar schöne Frau, Indie-Künstlerin. Hat irgendwann dann aber nicht mehr so diesen großen Indie-Hype geschafft, dass sie ja so viel Florence and the Machine einfach so riesengroß geworden ist. Aber jetzt spielt die halt einfach Sachen wie GTA und sowas auf Twitch und hat halt einfach eine riesengroße Twitch-Community, die halt abfeiert, wie sie halt Videospiele spielt. Gut. Finde ich mega geil. Und ansonsten noch hier Under Your Spell von Desire. Den kennt man aus dem unfassbar guten Ryan Gosling-Film Drive.
Ja, stimmt, da war der mit drin.
Wenn du dich daran erinnern kannst, gibt es diese wundervolle Szene, wo er und sein Girl und ein anderer Typ in einem Fahrstuhl nach unten fahren und beide wissen, der Typ ist böse und er gibt ihr einen richtig erotischen Zungenkuss und dann haut er den anderen Typen so kaputt und darunter läuft halt dieser unfassbar schöne Liebessong.
Dann wünsche ich mir noch von Groscher Geflüster Blaues Wunder. Das ist ein wirklich schöner Song. Und das wollte ich gerade noch einbinden. Es kommt jetzt ein Einspieler. Ich Glotz TV.
Ich Glotz TV. Die Rubrik für alle Film- und Seriennerds der Nation. Daniel Hödmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Glotz TV. Das Format gönne ich mir.
Guckt euch bitte alle auf Disney die Serie The Bear an. The Bear. Großartig, es geht um ein Restaurant, wo sich der Bruder, also wo sich jemand umbringt und dann kommt der Bruder da rein und soll diesen Laden wieder auf Vordermann bringen. Und dann geht es so ein bisschen darum, um die verschiedenen Geschichten der Leute, die dort arbeiten, die alle auch so einen kleinen Knacksback haben und da halt auch seit ewigen Zeiten arbeiten und auch nur da arbeiten können, weil sie halt so einen kleinen Knacksback haben. Dann kommt eine neue Sous-Chefin da rein, die den ganzen Laden auch so ein bisschen umkrempeln will und er will den Laden halt auch umkrempeln. Das ist eine großartige Serie, wirklich. Die ist wunderschön, leider nur 9 Folgen. Ich hoffe, es kommt eine zweite und dritte Staffel, weil das wirklich hat ein offenes Ende. Und da spielt auf jeden Fall der Lip mit von Shameless. Ich weiß nicht, ob du Shameless gesehen hast. Mm-mm. Auch großartige Serie. Der spielt auf jeden Fall der Lip von Shameless, spielt die Hauptrolle da. Und großartiger Schauspieler, ich liebe den. Und sehr, sehr tolle Serie. Guckt euch das bitte an, weil das wirklich großartig ist.
Ist es eine Komödie?
Nee, es ist ein Drama. Okay. Auf jeden Fall. Es ist Drama. Es ist ab und zu mal ein bisschen witzig, aber eher auf die böse Art. Und es zeigt halt auch so ein bisschen so diesen Alltag in so einem Diner, in so einem Restaurant, weil er ist eigentlich ein total krasser Koch. Er hat so in den besten Restaurants gekocht, so weißt du, und ist halt voll der krasse Dude. So. Und kommt dann halt in so einen italienischen Sandwichladen, nenne ich es jetzt mal, weißt du? Und will da halt so ein bisschen was Neues machen. So, das ist großartig.
Okay.
Angucken ist voll schön, geile Charaktere, super Schauspieler.
Disney Plus?
Disney Plus.
Disney Plus. Ah, okay. Ansonsten, wenn ihr was zum Lachen haben wollt, auf Netflix ist gerade im Westen nichts Neues raus.
Alter, ich habe ihn gestern gesehen. Alter. Also mal ganz ehrlich, Leute, also im Westen nichts Neues, also wer das Original nicht kennt, also Schande über euch so. Wir haben das damals in der Schule geguckt. Und ich fand den Originalfilm finde ich schon mehr als bedrückend und mehr als schlimm. Aber dieses Remake jetzt ist halt, also das setzt nochmal einen drauf, finde ich.
Alles klar. Erster Weltkrieg.
Wahnsinn. Wirklich. Unglaublich gut gedreht.
Deutscher Film.
Unglaublich, unglaublich toll gedreht. Tolle Schauspieler. Sehr brutal, sehr, sehr düster, sehr traurig und fängt einfach dieses Kriegsding, vor allem diese Absurdität des Ersten Weltkrieges vor allen Dingen, relativ gut ein.
Wie hat ein Mensch, dem ich folge, auf YouTube, der Movies kommentiert, gesagt so, das ist ein Film, den guckst du dir an, findest du richtig gut, willst aber niemals mehr wiedersehen.
Ja, absolut. Den guckst du dir kein zweites Mal an. Absolut nicht.
Und ein unfassbar guter Antikriegsfilm. Keine Action. Also Action schon.
Aber halt nicht.
Nicht zur Unterhaltung.
Nicht zur Unterhaltung gedient, genau. Und Netflix auf jeden Fall. Barbaren. Alter, deutsche Produktion. Richtig schlimm.
Das wollen wir nicht sehen.
Oh.
Lieber David Schütter, ich habe dich unfassbar gerne. Wir haben sehr gut eine Zeit lang verbracht auf dem Hamburger Berg und haben gut miteinander gefeiert. Aber
das ist schwierig. Also wirklich, das ist wirklich Heieieiei.
Naja, gut.
Ach.
Paycheck.
Ja.
Von so. Paycheck zu Paycheck zu Paycheck zu Paycheck. Paycheck. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Das tun wir. Tschüss.
Und es heißt
Astra Colada und so.